Die Botschaft, das siebte Siegel, wurde am 24. März 1963 in Jeffersonville, Indiana, im Branham-Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder Reinhard Köpp. Ich danke dir, Bruder. Während wir stehen bleiben, lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Autor des Lebens und Geber aller guten geistlichen Gaben, wir sind dir jetzt wirklich dankbar für diese wunderbare und außergewöhnliche Zeit der Gemeinschaft in deiner Gegenwart. Sie stellt einen großen Höhepunkt in unserem Leben dar. Herr, eine Zeit, die wir nicht vergessen werden, ganz gleich, wie lange wir auch hier bleiben. Und wir bitten Gott, dass an diesem Abschlussabend wir erkennen in der Schrift, dass Jesus am letzten Tage des Festes unter ihnen stand und ausrief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Und ich bitte, himmlischer Vater, dass ich dieses heute Abend wiederholen möge, sodass wir die Stimme unseres Herrn hören können, die uns ruft, die uns in seinen Dienst ruft zu einem näheren Wandel. Wir fühlen, dass wir seine Stimme schon beim Öffnen dieser Siegel gehört haben, die uns sagt, dass es die letzten Tage sind und die Zeit nahe ist. Gewähre diese Segnungen, um die wir bitten, Vater, in Jesu Christi Namen und zu seiner Ehre. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich möchte dieses noch hinzufügen. Ich glaube, dass von allen Gottesdiensten, die ich je in meinem Leben hatte, diese Woche die herrlichste Zeit von den Diensten meines Lebens war. Natürlich habe ich in Heilungsgottesdiensten gesehen, wie große Wunder vollbracht wurden, aber dieses übertrifft jenes. Eines meiner großen Zeiten und Höhepunkte meines Lebens ist es, hier zu sein und zu sehen, wie dieses Tabernakel jetzt ganz anders aussieht. Nicht nur das, aber die Innenseite hat auch ein anderes Aussehen bekommen. Nun, ich fragte Billy, er brauchte so lange, um mich zu erreichen. Er sagte, dass eine weitere Gruppe getauft worden ist. Nun sind es schon über 100 Menschen, die in dieser Woche in den Namen unseres Herrn Jesus Christus getauft worden sind. So sind wir dankbar und möge Gott euch segnen. Und nun, wenn ihr keine Heimatgemeinde habt, laden wir euch ein, hierher zu kommen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Denkt einfach daran, dass die Gemeinde offen ist. Wir sind keine Denomination und ich hoffe und vertraue, dass sie auch nie eine Denomination sein wird. Einfach nur eine Gemeinschaft, wo Männer und Frauen und Jungen und Mädchen sich um den Tisch Gottes versammeln, in der Gemeinschaft um das Wort und wir haben alle Dinge gemeinsam. Nun, wir haben einen wunderbaren Pastor, einen wirklichen Mann Gottes und ich bin so dankbar dafür. Wenn ihr euch an die Vision vor einem Jahr erinnern könnt, diese Speise wurde an dem Platz eingelagert. Und das stimmt genau. Und nun haben wir genügend Platz für Sonntagsschulklassen, jeden Alters. Und wir sind einfach sehr dankbar für diese Gelegenheit. Jemand hat einmal gesagt, wenn es doch nur Sonntagsschulen gäbe, wohin sie ihre Kinder schicken könnten, jetzt haben wir sie bekommen. So kommt also nur her und seid mit uns, wenn ihr keine Heimatgemeinde habt. Wenn du natürlich eine gute Gemeinde hast, zu der du gehst, die das Evangelium predigt und so weiter. Nun, das ist dann eben eine andere Gruppe von uns irgendwo anders. Aber wenn du keine Heimat hast, ich habe gehört, dass etliche von anderen Landesteilen hierher gezogen sind, um dieses ihre Heimatgemeinde werden zu lassen. Wir heißen euch hier ganz gewiss willkommen für das Wort des Herrn. Und ich erinnere mich, ich denke, dass ich euch gesagt habe, als ich wegging, dass die Gottesdienste, soweit es mich betrifft, hier in diesem Tabernakel sein würden. Ich weiß noch nicht, was der Herr mit mir in Zukunft vorhat. Ich lege das vertrauensvoll in seine Hand, nicht als ein Aberglaube oder so etwas. Ich warte einfach Tag für Tag auf ihn, dass er mich zu der Stelle führt, an der ich ihm besser dienen kann. Und wenn er mit mir fertig ist, dann vertraue ich darauf, dass er mich in Frieden heimholen wird. Und nun, ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit der Menschen des Tabernakels. Wie Billy mir diese Woche gesagt hat, ich denke, dass jede Familie, die hier um dieses Tabernakel vertreten ist, jemand mit nach Hause genommen hat. So haben wir Häuser und Stätten geöffnet und die Menschen aufgenommen, die sonst nirgendwo eine Unterkunft gehabt hätten. Nun, das ist wirklich christliches Handeln und manche Familien haben Leute einfach in jede mögliche kleine Ecke gestopft, um die Menschen unterzubringen. Es ist in dieser Zeit sehr schwierig wegen irgendwelchen Veranstaltungen, die in der Sportwelt stattfindet, irgendein Basketballspiel oder so etwas. Es sind viele Reservierungen vorgenommen worden und dann noch diese große Gruppe. Ich denke, in dieser kleinen Gemeinde sind etwa 28 oder 30 Bundesstaaten repräsentiert, neben zwei ausländischen Nationen in dieser kleinen Erweckung. Dieses nimmt für euch selbst schon genug Raum in Anspruch. Ich fragte einige Leute, mit denen ich heute zusammen war. Ich habe gehört, dass nicht allzu viele Personen aus Jeffersonville in der Versammlung waren. Dann sagte jemand, wir konnten ja gar nicht hereinkommen, das war der Grund. Einige von der Polizei und denen wollten auch zu der Versammlung kommen, aber sie haben mit einigen gesprochen. Sie kamen hierher und konnten nicht hereinkommen. Es war schon vor der Zeit, wo sie hereinkommen könnten, voll gewesen. Sie hatten vielleicht ihre Dienstzeit und konnten nicht kommen, sodass Menschen von anderen Plätzen kamen. So sind wir sehr dankbar. Nun, ich weiß nicht, aber das Nächste, was nach diesem folgen würde, wären die 7 Posaunen in einer weiteren Botschaft. Aber in den Siegeln ist praktisch alles inbegriffen. Erst nahmen wir die Gemeindezeitalter durch und haben sie platziert. Und dies war sehr wichtig. Aber nun, das Öffnen der Siegel zeigt, wo die Gemeinde hingeht und wie alles endet. Nun, ich denke, dass der himmlische Vater uns gewiss gnädig war, dass er uns das alles sehen ließ, was wir jetzt haben. Ich sage noch dieses. Ich habe die alten Notizen angeschaut, aus denen ich vor vielen Jahren gepredigt habe. Ich kam einfach herein und sagte das, was ich für richtig hielt, und machte weiter. Es war aber weit von der Linie entfernt. Nun, die ersten 4 Siegel behandelte ich in einer 20-Minuten-Predigt. Oh, die 4 Pferdereiter von Offenbarung, ich warf sie alle zusammen. Ich sagte, ein Pferd ging in Weiß hinaus. Ich sagte, vielleicht war das das erste Zeitalter. Und das nächste Pferd kam mit einer Hungersnot und so weiter. Aber oh, als das Wort wirklich geöffnet wurde, war es 100 Meilen davon entfernt. So, es gebührt uns zu wachen und zu warten. Vielleicht musste es in dieser Zeit geoffenbart werden. Vielleicht sind viele Dinge gesagt worden, mit denen andere Menschen nicht übereinstimmen. Aber ich glaube, wenn diese große Abschlusszeit kommt und wir unserem Herrn begegnen, dann werdet ihr herausfinden, dass es richtig war. Es stimmt wirklich. Nun, die Menschen, die von außerhalb kommen, die von den verschiedenen Orten, verschiedenen Bundesstaaten und Nationen kommen, wie schätze ich eure Aufrichtigkeit, dass ihr die ganze Strecke gereist seid und Urlaub genommen habt und einige haben noch nicht einmal eine Unterkunft. Ich weiß es, denn ich konnte einigen helfen, Unterkünfte zu finden, die noch nicht einmal Geld hatten, das Essen oder anderes zu bezahlen. Dennoch sind sie gekommen mit der Erwartung, dass etwas geschieht und jemand für sie Sorge trägt. Sie sind mit solch großem Glauben gekommen, ohne etwas fürs Essen oder eine Unterkunft zu haben. Aber sie wollten kommen, um zu hören. Jedenfalls sind diese Dinge geschehen. Das ist wirklich mutig, wisst ihr? Und jeder ist einfach 100%ig gewesen. Ich habe dort hinten meinen Schwager getroffen, der die Maurerarbeiten und dergleichen in der Gemeinde machte. Und ich habe ihm gesagt, wie sehr ich seine Arbeit schätze. Ich bin kein Maurer und ich weiß auch nichts darüber, aber ich weiß, was eine rechtwinklige Ecke ist. Und ob sie richtig gesetzt wurde, weiß ich wohl. Und er sagt, ich kann dir sagen, es hat kaum eine Zeit gegeben, in der du solch eine Harmonie unter den Menschen gesehen hast, während sie alle zusammenarbeiteten. Bruder Wood, Bruder Robertson und alle anderen nehmen einfach ihren Platz ein. Der Bruder, der die Akustik, ich meine die Verstärkeranlage in der Gemeinde und dergleichen, sie sagten, alles hat richtig geklappt. Wenn sie etwas brauchten, dann stand schon der richtige Mann da, um es zu tun. So, Gott ist in dem ganzen Programm, dafür sind wir sehr dankbar. Viele in der Gemeinde haben Spenden gegeben, um die Sache zu unterstützen, so wie unser Bruder Dauch und Schwester Dauch, die hier sitzen. Viele andere, die viel für diesen Zweck gespendet haben. Ich denke, zurzeit gibt es nur noch einen kleinen Restbetrag, bis alles bezahlt ist. So sind wir dafür sehr dankbar. Denkt daran, es ist eure Gemeinde, für euch als Diener Christi. Dafür ist sie gebaut worden, eine offene Tür, um Menschen zu Dienern zu machen und für die, die schon Diener Christi sind, damit sie hereinkommen können und sich in der Gemeinschaft Jesu Christi erfreuen können. Wir möchten, dass ihr wisst, dass jeder willkommen ist. Nun, wenn ihr hört, dass ich manchmal unter der Salbung den Schleier von den Organisationen niederreiße, dann meine ich dabei nicht eure Pastoren oder irgendeinen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde. Schließlich hat Gott Menschen in jeder Organisation, aber die Organisation akzeptiert er nicht. Er nimmt den Einzelnen in der Organisation an. Es bedarf keiner Organisation. Wenn die Menschen so an die Organisation gebunden werden, können sie nichts mehr anderes sehen, als was die Gemeinde darüber sagt, seht ihr? Und das bringt die Gemeinschaft mit anderen auseinander. Es ist das System, das Gott missfällt. Und es ist eine weltliche Angelegenheit, die nie von Gott verordnet wurde. So meine ich nun nicht den Einzelnen, den Katholiken, den Juden oder was er auch sei, Methodist, Baptist, Presbyterianer, sei es Organisation oder Nicht-Organisation und Nicht-Denomination. Gott hat seine Kinder, die dort draußen sitzen, seht ihr? Und ich glaube, dass sie viele Male für einen Zweck dort draußen sitzen, nämlich um Licht zu geben und die Vorherbestimmten von überall herauszuziehen. Und an jenem großen Tag werden wir sie sehen. Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus wird zu der großen Zeit des Treffens in der Luft gerufen und wir werden alle hinaufgehen, um ihm zu begegnen. Nach dieser Stunde schaue ich aus. Nun, so vieles könnte gesagt werden, heute Abend an dem Abschlussabend gewöhnlich. Ich finde, in einem Heilungsgottesdienst ist jeder in Erwartung, dass große Dinge geschehen, was sie in Spannung setzt, nervös macht. Das Gleiche spüre ich auch heute Abend. Jeder ist in Erwartung zu sehen, wie... Jeden Abend ist es so gewesen vor dem Öffnen dieser Siegel. Nun, ich möchte dieses richtig klar herausbringen. Jedes Mal, wenn die Siegel an die Reihe kamen, jedes Mal war es so, dass das, was ich geglaubt habe und von anderen Leuten gelesen habe, im Gegensatz zu dem war, was in dem Raum zu mir kam. Meine Gedanken sind in dieser Zeit, ich habe diesen Heilungsgottesdienst heute Morgen aus dem Grund anberaumt, weil meine menschlichen Gedanken sich so weit von meinem eigenen Denken entfernt haben. Ich habe versucht, in dem Raum zu bleiben, die Rollos heruntergelassen und ein Licht angelassen. Dieses ist jetzt der 8. Tag. Ich bin noch nicht einmal in mein Auto gestiegen, um irgendwo hinzufahren. Mit einigen Brüdern musste ich zur Bank fahren, um einige Rechnungen und Geldangelegenheiten und etwas, was für diese Gemeinde geliehen wurde, zu unterzeichnen. Aber ich bin gleich wieder zurückgekommen und habe mich dem Studium zugewandt. Eigenartigerweise gab es keine Person, die mich sprechen wollte. Gewöhnlich klopfen sie dauernd an und ziehen an mir und so weiter. Nichts dergleichen ist geschehen. Es ist außergewöhnlich. Bei Bruder Wood, wo ich sonst esse, ist der Platz gewöhnlich vollgepackt mit Autos und 8 oder 10 Menschen kommen normalerweise, um während dieser Zeit bei ihnen zu bleiben. Aber jetzt ist kein einziger gekommen. Also heute Morgen, ich werde diesen Morgen nie vergessen, welche Gnade unseres Heilands für seinen müden und erschöpften Diener. Ich beantwortete die Frage einer armen Person nach meinem besten Wissen und dachte, dass ich es richtig getan hätte. Aber plötzlich, als ob ich einem Kind etwas weggenommen hätte, fühlte ich mich verurteilt und wusste nicht, was es war. Ich dachte, vielleicht stehe ich unter Druck, um zu dem Heilungsgottesdienst zu kommen. Vielleicht ist jemand so schwer krank, dass für ihn gleich gebetet werden sollte. Ich fragte die Versammlung, aber nach ein paar Minuten war es geoffenbart. Jemand sagte, willst du den ganzen Text nicht noch einmal durchlesen oder so ähnlich? Und zu der Zeit nahm ich den kleinen Zettel und las noch einmal durch, was geschrieben war, schaute dann auf das Buch. Ich hatte eine ganz andere Frage beantwortet. Seht ihr? Vielleicht kann ich euch dieses weitergeben. Wenn das Übernatürliche hereinkommt, dann ist das die Gesinnung Christi. Dann kommst du so weit von deinem eigenen Denken weg, dass deine eigenen Gedanken, ich möchte nicht versuchen, das zu erklären, weil ich es nicht kann. Ich könnte das nicht. Niemand könnte das tun. Wie konnte ein Mann wie Elia dort auf dem Berg in der Gegenwart Gottes stehen, Feuer aus dem Himmel herunterziehen und dann direkt nach dem Feuer Regen kommen lassen und die Himmel verschließen, dass es 3 Jahre und 6 Monate lang nicht regnete und dann zurückkehren und an dem gleichen Tag den Regen rufen? Und unter jener Salbung, er konnte 400 Priester herausholen und sie töten. Aber dann rannte er in die Wüste und schrie um sein Leben wegen der Bedrohung einer Frau. Seht Isabel, sie hatte geschworen, ihm das Leben zu nehmen, während Ahab und all die anderen die Gegenwart Gottes sahen und wie das große Wunder geschah. Seht, der Geist hatte ihn verlassen. In seiner natürlichen Art wusste er nicht mehr, wie er denken sollte. Seht ihr, er konnte nicht mehr für sich selbst denken. Erinnert euch, der Engel ließ ihn einschlafen und ausruhen, weckte ihn dann wieder auf und gab ihm einen Kuchen zu essen. Dann ließ er ihn wieder einschlafen und ausruhen, weckte ihn wieder auf und gab ihm wieder Kuchen zu essen. Und wir wissen nicht, was dann 40 Tage lang mit diesem Mann geschah. Dann wurde er in eine Höhle zurückgezogen und Gott rief ihn. Versucht nicht, das Übernatürliche zu erklären, das könnt ihr nicht. Das Einzige, was zu tun ist, ist einfach vorwärts zu gehen. Und ich versuche, mich so klar wie möglich auszudrücken, aber ich denke, von jetzt an werde ich es nicht noch einmal versuchen. Entweder glaubt ihr es ganz und gar oder nicht. Ihr werdet etwas später sehen, warum. Nun, ich habe versucht, ehrlich zu sein. Gott weiß das. Und diese Frage von heute Morgen habe ich versucht, so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ich hatte nur den ersten Teil des Verses gelesen, darum kam es nicht richtig heraus. Aber der Heilige Geist verstand, dass ich meine Gedanken, seht doch, was in den letzten 2 oder 3 Tagen alles geschehen ist. Ich sagte auch einmal 700 statt 7000, aber das wurde von den Leuten aufgegriffen, was zeigt, dass ihr aufmerksam seid. Nun, ein anderes Mal wollte ich Taube sagen und sagte Lamm. Ich merkte es aber gleich. Aber bei dieser Sache merkte ich es nicht. Doch der Heilige Geist führte mich wieder zurück und machte mich darauf aufmerksam. Das ist eine doppelte Bestätigung, dass diese Dinge richtig sind. Gott wacht darüber und sorgt, dass sie richtig sind. Das stimmt. Er möchte, dass ihr wisst, dass dies die Wahrheit ist. Er ist derjenige, der dieses sendet. Denn es war für mich genauso ein Lernen, wie es für euch gewesen ist. Und so bin ich sehr dankbar für die Erkenntnis, nun vom Herrn zu wissen, in welcher Stunde wir leben. Wir leben direkt in der Endzeit vor dem Hinweggehen der Gemeinde. Nun haben wir gesprochen, aber lasst uns jetzt wieder um seinen Segen für das Wort bitten. Unser himmlischer Vater, jetzt ist der große Abend gekommen, die große Stunde, in der eine große Sache geschehen soll. Es hat ständig die Menschen beschäftigt. Vater, ich bete, dass es heute Abend ohne einen Schatten von Zweifel im Herzen und Sinn der Menschen bekannt gemacht wird, dass sie wissen mögen, dass Gott immer noch auf dem Thron ist und er sein Volk immer noch liebt. Die Stunde, nach der sich die Welt gesehnt hat, naht nun, denn sie schreit nach Erlösung. Wir können schon sehen, dass die Grundelemente fertig sind, um sie zurückzubringen. Wir können sehen, dass die Grundelemente fertig sind, um die Gemeinde in die Gegenwart Christi zu bringen. Wir können sehen, wie die Braut Gestalt annimmt, das Hochzeitskleid anzieht und sich bereit macht. Wir können schon das Aufflackern der Lichter sehen. Wir wissen, dass wir am Ende angekommen sind. Nun, himmlischer Vater, während wir nun mit Predigen oder Lehren vorwärts gehen, möchte ich heute Abend über dieses große, mächtige Ereignis, das vor etwa 2000 Jahren in der Herrlichkeit stattgefunden hat und unseren geliebten Apostel Johannes gegeben wurde, sprechen. Lass den Heiligen Geist in seiner mächtigen Kraft der Offenbarung hervorkommen, damit er uns das offenbaren möge, was er uns wissen lassen will, so wie er es auch an den vergangenen Abenden getan hat. Wir übergeben uns dir mit dem Wort in Jesu Namen. Amen. Nun, wenn ihr vielleicht eure Bibel aufschlagen möchtet, dieses ist nur ein kurzer Vers, nur ein Vers in der Schrift, aber es ist der letzte Vers. Das letzte Siegel vielmehr. Gestern Abend haben wir über das 6. Siegel gesprochen. Im 1. Siegel wurde der Antichrist eingeführt. Während seine Zeit fortschritt, sahen wir, wie er vorwärts ging, wie auch das Lebewesen mit Gottes Kraft hervorkam, um die Macht des Antichristen zu bekämpfen. Ich glaube nicht, dass darüber noch irgendeine Frage bei jemandem sein kann. Dann finden wir heraus, dass wir direkt nach dem Gemeindezeitalter, nach diesem Lebewesen, das ganze Bild veränderten. Jetzt kommen keine Lebewesen mehr hervor, seht ihr? Aber es wurde eingeführt, es geht in die Trübsalsperiode über, nachdem die Gemeinde gegangen ist. Wie vollkommen passt das mit den Gemeindezeitaltern zusammen? Ich sehe nicht ein Jota, nicht eine Sache, die dort nicht hineinpasst. Selbst die Zeitalter, Zeiten und alles Mögliche. Denkt nur daran, das zeigt, dass es Gott sein muss, der es bewirkt. Der menschliche Verstand könnte es nicht ausloten. Wir stellten dann fest, der Herr ließ uns die Schrift nehmen, die Heilige Schrift, um zu zeigen, was Jesus über das sagte, was geschehen würde. Wie hätten wir das je herausgefunden? Dann geht es herüber zur anderen Stelle, wo es geoffenbart und genauso geoffenbart wird. Seine Predigt dort beantwortet dies alles und bringt auf dem Punkt 6 der Siegel hervor. Aber das 7. ließ er aus. Als die Siegel geöffnet waren, unterließ es Gott, bemerkt es hier, sogar nur ein Symbol über das 7. Siegel zu offenbaren. Es ist ein vollkommenes Geheimnis bei Gott. Beachtet, wir werden jetzt das 7. Siegel in der Bibel lesen. Es steht in Offenbarung, dem 8. Kapitel. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und das ist alles, was wir darüber haben. Nun, wir wollen darauf achten, euch nicht zu lange festzuhalten, denn viele von euch werden noch auf der Straße sein, um heute Abend noch nach Hause zu kommen. Ich dachte daran, noch einmal einen Heilungsgottesdienst gleich morgen früh zu haben, sodass ihr danach noch morgens nach Hause gehen könnt, ohne noch einmal zu warten. Und ich auch. Ich muss dann nach Tucson, Arizona, weiterreisen, wo ich lebe und das jetzt meine Heimat ist. Aber dann möchte ich wieder hierher zurückkehren, so der Herr will. Die Familie möchte für ein paar Tage im Juni zurückkehren. Vielleicht werde ich euch dann zu der Zeit in einer Versammlung wiedersehen. Meine nächste Versammlung ist in Albuquerque, New Mexico, festgelegt. Ich denke, dass sie am 9., 10. und 11. stattfinden. Ich werde dort am Donnerstag und Karfreitag sein. Ich sollte eigentlich die ganze Sache übernehmen, aber ich hatte noch andere Verabredungen, sodass ich es zu der Zeit nicht machen kann. So werde ich Donnerstagabend und Freitagabend in Albuquerque, New Mexico sein. Dann als nächstes ist es möglich, wir wissen es aber noch nicht sicher, es geht darum, bei meinem guten Freund zu sein, eine Gruppe von den Midnight Cry, dort in Southern Pines, North Carolina. Sie sind an der Telefonübertragung angeschlossen und haben Telegramme und alles Mögliche geschickt. Ähnlich ist es auch mit der anderen Gruppe bei Little Rock. Sie sind von den Leuten von Der Name Jesus, wo ich bei Cow Palace im letzten Sommer Versammlungen hatte. Sie haben ihre Konferenz bei Little Rock, Arkansas. Seit letztem Jahr möchten sie mindestens einen Abend mit mir haben. Sie möchten zwar die ganze Zeit, aber wären auch für einen Abend bereit. Und so sagte ich ihnen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, sie sollten es als möglicherweise ankündigen und es dann etwas später wissen lassen. Hat er gerade angerufen? Gut, was wurde gesagt? Bruder Brennan spricht mit jemandem über die geplanten Versammlungen, der Verfasser. Hot Springs, nicht wahr? Ich habe einen Fehler gemacht. 24. Mai, der 24. bis 28. Juni. Nun, es ist als möglicherweise angekündigt, wenn es der Wille des Herrn ist. Seht, dies ist der Grund, warum ich diese Dinge so halte. Ihr werdet es ein wenig später verstehen. Wenn ich an einen Ort gehe, möchte ich meine Füße dorthin stellen, wo ich weiß, dass Gott gesagt hat, gehe dorthin. Wenn dann der Feind irgendwo aufsteht, sage ich, ich bin hier in dem Namen des Herrn Jesus, weiche zurück. Dann bist du auf sicherem Grund, seht ihr? Wenn er dich irgendwo hinschickt, wird er auch Sorge für dich tragen. Aber wenn du nur mit einer Vermutung hingehst, dann weiß ich es nicht. Er könnte dann vielleicht nicht dort sein. So möchte ich so sicher sein, wie ich nur kann. Ich habe zwar viele Einladungen angenommen, bei denen er mir keinen Auftrag gab, aber ich liebe es, so sicher wie möglich zu sein. Der Herr segne euch alle. Nun, da wir sehen, dass dieses hier ein Vers ist, wäre es gut, wenn wir den Abschnitt vorher ein wenig betrachten. Wenn ihr es bemerkt habt, wir haben das 7. Kapitel übersprungen. Das 6. Kapitel endet mit dem 6. Siegel. Aber zwischen dem 6. und dem 7. Siegel findet etwas statt. Seht ihr? Und wie schön ist es genau an der richtigen Stelle platziert. Zwischen dem 6. und 7. Siegel. Vermutlich ist das 8. Kapitel gemeint, so auch im Folgenden, der Verfasser. Nun, im 7. Kapitel sehen wir, dass es zwischen dem 6. und 7. Kapitel ein Intervall gibt. Es ist ein Intervall zwischen dem 6. und 7. Kapitel. Von dem Buch der Offenbarung und zwischen dem 6. und 7. Siegel ist dieses Intervall gegeben. Nun, dieses wollen wir beachten. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen kurze Zwischenzeit beachten. Nun erinnert euch, Nach dem vierten Kapitel von Offenbarung ist die Gemeinde hinaufgegangen. Nachdem die vier Pferdereiter hinausgegangen sind, ist die Gemeinde gegangen. Seht ihr? Alles, was mit der Gemeinde geschah, vollzog sich bis zum vierten Kapitel vom Buch der Offenbarung. Alles, was in der antichristlichen Bewegung geschah, lief auch bis zum vierten Kapitel. Im vierten Kapitel geht sowohl der Antichrist als auch Christus zum Ende. Der Antichrist geht mit seinem Heer in sein Verderben und Christus kommt mit seinem Heer. Es ist ein alter Kampf, der weit vor der Zeit begann. Satan und seine Engel wurden hinausgeworfen, dann kamen sie auf die Erde und der Kampf setzte erneut ein, weil Eva die Schranke durchbrach, durch die sie hinter dem Wort abgeschirmt war. Und genau von der Stunde an hatte Satan den Kampf über Gottes Wort gewonnen, weil nur einer seiner Untertanen, die Schwächere, die Schranken herunterließ. Und genauso gewinnt er auch jedes Mal den Kampf, so ist es immer gewesen, weil einer seiner Untertanen die Schranken des Wortes heruntergelassen hat. Und in diesem letzten Gemeindezeitalter geschah dieses durch ein Organisationssystem. Die wahre, echte, heilige Gemeinde des lebendigen Gottes von damals mit einem Löwenführer, das Wort nicht annehmen wollte und die Gemeinde von dem Wort zu Dogmen wegführte. Nun, wie viele wissen, dass die römisch-katholische Kirche auf Dogmen aufgebaut ist? Geben Sie das zu? Absolut, gewiss. Sicher geben Sie es zu. Die katholische Kirche, und das würde Ihre Gefühle keineswegs verletzen, denn Sie wissen das, nicht lange her haben Sie ein neues hinzugefügt, nämlich, dass Maria auferstanden ist. Ihr erinnert euch, dass es vor ein paar Jahren ungefähr 10 Jahren geschah. Wie viele erinnern sich? Die Zeitungen und alles, das neue Dogma, seht, es sind alles Dogmen, nicht das Wort. Ein Priester sagte in einem Interview neulich, Herr Brenham, Gott ist in seiner Kirche. Ich sagte, Gott ist in seinem Wort. Er sagte, wir sollten darüber nicht streiten. Ich sagte, ich streite nicht, ich habe nur etwas festgestellt. Gott ist in seinem Wort, das stimmt. Wenn jemand etwas davon wegnimmt oder etwas hinzufügt, sagt das Wort, er sagte, nun Gott, Christus hat seiner Gemeinde Kraft gegeben und ihnen gesagt, was sie auf Erden binden, würde im Himmel gebunden sein. Ich sagte, das ist genau die Wahrheit. Er sagte, auf der Basis dieses Grundsatzes glauben wir, dass wir die Macht haben, die Sünde zu erlassen. Ich sagte, wenn ihr es in der Weise tut, wie es der Gemeinde gegeben wurde und es in der Weise tut, wie sie es damals taten, dann werde ich es akzeptieren. Wenn du es so tust, dann ist hier Wasser, um in dem Namen Jesu Christi getauft zu werden für die Vergebung deiner Sünden und nicht, dass jemand sagt, dass deine Sünden erlassen sind. Das stimmt genau. Beachtet Petrus mit dem Schlüssel am Tag von Pfingsten. Seht, er hatte die Schlüssel, von denen zu reden und die Männer sagten, Männer, Brüder, was können wir tun, um gerettet zu werden? Petrus sagte, tut Buße, ein jeder von euch, lasst euch taufen in dem Namen Jesu Christi. Warum? Für die Vergebung der Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung ist für euch und eure Kinder und alle, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das stimmt. So, das legt die Sache für immer fest. Es ist erledigt. Das war es. Aber nun könnt ihr sehen, dass der Antichrist hereinkam, wie wir es dargestellt und gezeigt haben. Welch eine Offenbarung. My, my. Wenn ich nur daran denke, wie es sich all die Jahre darauf hinbewegt hat, und hier ist es, das absolute, direkte, so spricht der Herr. Nun, wir bemerken jetzt diese Unterbrechung zwischen dem 6. und 7. Kapitel. Vermutlich ist das 8. Kapitel gemeint, der Verfasser. Das 7. Kapitel von Offenbarung offenbart ein Ereignis. Das ist nicht einfach zufällig. Dieses ist nicht umsonst hier eingefügt, seht ihr? Es ist für einen Zweck. Und es ist eine Offenbarung, die etwas enthüllt. Beachtet, wie geheimnisvoll und wie mathematisch korrekt es sich hier in die Schrift einfügt. Ganz genau. Glaubt ihr an Gottes Mathematik? Wenn nicht, dann geht ihr sicher im Wort verloren. Wenn du nämlich zu bestimmten Worten, die mathematisch in einem Zusammenhang stehen, zum Beispiel eine 4 oder eine 6 hinzufügst, dann hast du eine Szene bekommen, in der zum Beispiel eine Kuh auf einer Baumspitze weidet, dann wirst du gewiss daneben laufen, denn Gott tut nicht. Sein ganzes Wort ist vollständig mathematisch zusammengesetzt. Jawohl, mein Herr, vollkommen. die vollkommenste, es gibt keine andere Literatur, die so geschrieben ist und so mathematisch vollkommen ist. Nun, das achte Kapitel zeigt nur die Szene des siebten Siegels, in der nichts weiter geoffenbart wird. Nun, nichts, es wird im siebten Siegel nicht geoffenbart. Es hat nichts mit dem siebten Kapitel von Offenbarung zu tun. Die Offenbarung des siebten Siegels geschieht vollkommen lautlos. Und wenn ich nur Zeit hätte, ich werde anhand einiger Stellen versuchen, euch durch die ganze Schrift hindurch, angefangen von 1. Mose, zu zeigen, wo von diesem siebten Kapitel oder von diesem siebten Siegel gesprochen wird. Von ganz am Anfang in 1. Mose läuft dieses siebte, laufen diese Siegel hindurch. Könnt ihr euch erinnern, dass wir heute Morgen diese Dinge zur Sprache brachten? Und gebt Acht, wie sie heute Abend wieder erwähnt werden. Ihr werdet herausfinden, wenn es zu diesem siebten Siegel kommt, bricht sie die Bibel ab. Jesus Christus spricht selbst von der Endzeit. Er erwähnte alle sechs Siegel, aber als er zum siebten kam, hielt er an. Da habt ihr es, seht ihr? Es ist eine große Sache. Nun, wir wollen jetzt einen Augenblick über das siebte Kapitel sprechen, um eine Art Brücke zwischen dem sechsten und siebten Siegel zu legen. Denn das einzige Material, von dem wir ausgehen können, ist das sechste Siegel. Zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel ist das Herausrufen Israels. Nun, viele meiner feinen Freunde aus den Zeugen Jehovas sitzen hier. Sie sind alle ehemalige. Vielleicht sind einige immer noch Jehovas Zeugen. Sie haben es immer so ausgelegt, Herr Russell tat dies, dass die 144.000 in der übernatürlichen Braut Christi seien. Seht ihr? Aber sie sind es nicht. Sie haben absolut nichts mit dem Gemeindezeitalter zu tun. Sie sind absolut nur Israel. Nun, wir werden es in ein paar Minuten lesen. Nun, dieses Intervall zwischen dem sechsten, zwischen den Siegeln, handelt von dem Herausrufen und dem Versiegeln der 144.000 Juden, die in der Trübsatzperiode herausgerufen werden, nachdem die Gemeinde gegangen ist. Seht ihr, es hat überhaupt nichts mit dem Gemeindezeitalter zu tun. Oh, sie werden herausgerufen und es ist in vollkommener Harmonie mit der Schrift. Die letzten 3,5 Wochen, gemeint sind Jahre, der Verfasser, Daniels, die dem Volk Daniels zugeteilt sind, seht ihr, nicht den Heiden, sondern dem Volk Daniels. Und Daniel war ein Jude. Nun beachtet, Israel glaubt nur seinen Propheten. Und das, nachdem sie bestätigt wurden. Nirgendwo hat die protestantische Gemeinde durch die Gemeindezeitalter hindurch seit der ersten apostolischen Gemeinde jemals einen Propheten gehabt. Sagt mir doch, wer es sein soll und zeigt ihn mir zu keiner Zeit. Im ersten apostolischen Zeitalter gab es jemanden mit Namen Agabus, der ein bestätigter Prophet war. Aber als die Heiden in das Erbe Gottes hineinkamen und Paulus sich zu den Heiden wandte, wie wir es gestern Abend gelesen haben, und nachdem Petrus es vom Herrn empfangen hatte, dass er sich ein Volk aus den Heiden für seinen Namen und zu seiner Braut nehmen würde, von da an hat die Geschichte nie mehr von einem Prophet unter den Heiden berichtet. Geht nur durch die Geschichte und findet es heraus, warum ist es so? Es wäre genau im Gegensatz zum Wort, ganz genau. Als das erste Tier hervorkam, war es ein Löwe, das war ein Prophet, das Wort. Das nächste, was hervorkam, war eine Arbeit, das Opfer. Als nächstes kam die Klugheit des Menschen hervor. Aber für die letzten Tage wurde uns verheißen, dass alles das, was in die Irre geführt hat, falsch oder unterlassen wurde, wieder gerade gestellt würde und zur Gemeinde zurückkehren würde. Denn es ist vorausgesagt, dass die Botschaft des siebten Engels die Geheimnisse Gottes zum Abschluss bringen würde. Und dann haben wir das alles durchgenommen. Wir sehen, dass es vollkommen in Harmonie mit der Schrift ist. Das ist der Grund. Nun könnt ihr euch vorstellen, wenn diese Person auf der Bildfläche erscheint, bedenkt, wenn das geschieht, wird es so bescheiden sein, dass die Gemeinden es weit verfehlen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass die Gemeinden, die immer noch in den Traditionen der Reformatoren stehen, jemals einen Propheten von Gott annehmen würden, der noch dazu entschieden gegen die Lehren und Organisationen ist? Es gibt nur eine Person, die dieses erfüllen kann und ich weiß nur von einem Geist, der auf der Erde gewesen ist. Es müsste ein Elia in seiner Zeit sein und es ist vorausgesagt, dass es kommen würde und es ist nichts anderes als der Geist Christi. Als Christus kam, war er die Fülle. Er war ein Prophet. Er war der Gott der Propheten. Seht ihr? Christus seht, wie sie ihn hassten. Aber er kam genau in der Weise, wie es das Wort sagte. Weil er aber ein Prophet war, haben sie sich selbst von dem Königreich weggelästert, indem sie den Geist Gottes, der durch die Unterscheidung wirkte und so weiter, einen unreinen Geist nannten. Sie sagten, dass er ein Wahrsager oder ein Teufel wäre. Denn ein Wahrsager ist ein Teufel, ein teuflischer Geist. Wisst ihr das? Absolut. Wahrsagen ist eine Nachahmung eines Propheten, was absolut eine Lästerung vor Gott ist. Nun beachtet, sie werden in vollkommener Harmonie mit der Schriftstelle über die letzten 3,5 Jahre Daniels herausgerufen. Bemerkt, den Gläubigen Israels wurde im Alten Testament gesagt, dass sie nur ihren Propheten glauben sollen, nachdem der Prophet bestätigt worden ist. Wenn jemand unter euch ist, der geistlich oder ein Prophet ist, so werde ich, der Herr, dein Gott, mich selbst ihm bekannt machen und zu ihm in Visionen und durch Träume sprechen. Frei nach 4. Mose 12,6, der Verfasser. Und Träume auslegen. Wenn jemand einen Traum hat, wird der Prophet in der Lage sein, ihn auszulegen. Und wenn er eine Vision hat, spricht er sie aus. Ich werde mich selbst ihm bekannt machen durch Visionen und Träume, mich kundtun. Und wenn das, was er sagt, geschieht, dann hört auf diesen Propheten, denn ich bin mit ihm. Wenn es nicht geschieht, dann fürchtet ihn überhaupt nicht. Das stimmt. Geht weg, lasst ihn stehen. Seht ihr? Nun, Israel wird es immer so glauben. Und seht ihr nicht, warum? Ich möchte, dass ihr diese Lektion heute Abend gut erfasst. Warum? Weil es ein Gebot Gottes für sie ist. Egal wie viele Traktaten die Heiden dort herüberschicken und austeilen können. Egal wie sehr ihr mit der Bibel unter dem Arm durch Israel marschiert, um dieses und das zu beweisen. Sie werden keinem anderen außer einen Propheten annehmen. Das stimmt genau. Denn ein Prophet ist der Einzige, der das göttliche Wort nehmen kann und es an seinen richtigen Platz stellen kann. Dieser kann ein bestätigter Prophet sein. Sie werden es glauben, richtig. Ich sprach zu einem Juden dort in Benton Harbor, wo dieser John Ryan, der fast sein ganzes Leben lang blind war, sein Augenlicht wiederbekam. Sie nahmen mich dann dort zu diesem Haus Davids hinüber und der Rabbi mit dem langen Bart kam heraus und sagte, durch welche Autorität hast du John Ryan das Augenlicht wiedergegeben? Ich sagte, in dem Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er sagte, ferne sei es, von Gott einen Sohn zu haben. Dann sagte er, ihr Leute könnt Gott nicht in 3 Stücke teilen und ihn dann einem Juden geben. Ihr könnt nicht 3 Götter aus ihm machen. Ihr seid eine Gesellschaft von Heiden. Ich sagte, ich schneide ihn nicht in 3 Stücke. Rabbi, würde es dich nicht befremden zu glauben, dass einer eurer Propheten etwas Verkehrtes sagt? Er sagte, unsere Propheten sagten nichts Verkehrtes. Ich sagte, von wem spricht dann Jesaja 9,6? Er sagte, vom Messias. Ich sagte, dann wird der Messias ein Menschprophet sein. Stimmt das? Er sagte, ja, mein Herr, das stimmt. Ich sagte, dann zeige mir, wo Jesus dieses verfehlte. Welche Beziehung wird der Messias-Prophet zu Gott haben? Er sagte, er wird Gott sein. Ich sagte, das stimmt. Nun hast du es auf der Grundlage des Wortes. Und dieser Jude stand da und die Tränen rollten über seine Wangen. Er sagte, ich werde später noch von dir hören. Ich sagte, Rabbi, glaubst du das? Und er sagte, schau, Gott ist imstande, von diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Ich wusste, dass er jetzt aus dem Neuen Testament zitierte. Ich sagte, richtig, Rabbi, und wie stehst du dazu? Er sagte, wenn ich das predigen würde, dann wäre ich dort unten. Wisst ihr, sein Platz war dort auf dem Hügel, dort unten auf der Straße und müsste um Brot betteln. Ich sagte, ich würde lieber dort unten um mein Brot betteln. Der Jude hat immer noch seine Hände auf dem Geld, wisst ihr, und sein Name in Gold auf. Ich würde lieber dort unten gesalzene Kekse essen und abgestandenes Wasser trinken, aber mit dem Wissen und dem Beweis, dass ich in Harmonie mit Gott bin, als dass ich mein Name hier auf diesem Gebäude mit goldenen Buchstaben geschrieben stände, aber dabei zu wissen, dass ich von Gott entfernt bin. Das weiß ich sicher. Dann wollte er mich nicht weiter hören und so ging er hinein. Das ist es. Ihr könnt Gott nicht in zwei oder drei Stücke schneiden, genannt Vater, Sohn und Heiligen Geist, und ihn zu drei Göttern machen und ihn dann einem Juden geben. Sein Gebot ist nämlich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Was hat Jesus gesagt? Höre, Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Ein Gott, nicht drei. Das könnt ihr ihnen nie weitergeben. Kein Prophet wird jemals von drei Göttern sprechen. So etwas werdet ihr nie hören. Nein, das ist heidnisch, es kommt aus dem Heidentum. Jawohl, mein Herr. Beachtet, aber diese Propheten werden kommen. Die Propheten von Offenbarung 11, jetzt. Wir haben schon etwas davon gelesen und ich möchte, dass ihr es lest, wenn ihr zu Hause die Tonbänder hört und dergleichen. Sie sind absolut bestätigte Propheten durch das Zeichen eines Propheten. Darauf wird Israel hören. Nun zu euch, meine Freunde, aus den Jehova-Zeugen. Versteht jetzt, dass diese 144.000 nichts mit der Braut zu tun haben. Es gibt keine einzige Schriftstelle, die dieses belegt. Nein, mein Herr, keine einzige. Sie sind Juden, die Auserwählten, die während den letzten 3,5 Jahren von den 70 Wochen Daniels herausgerufen werden. Ich wiederhole dieses immer wieder, nicht so sehr für euch hier, aber seht, diese Tonbänder gehen überall hin. Ihr versteht das. Wenn ihr hört, dass ich es wiederhole, dann ist es für diesen Zweck. Beachtet, jetzt seht ihr, warum sie verblendet, warum Jesus oder Gott die Juden verblenden musste, um sie davon abzuhalten, Jesus zu erkennen. Wenn sie nur gewusst hätten, was das bedeutete, als sie sahen, wie er das Zeichen tat. Wenn sie in ihrer richtigen Stellung gewesen wären, wie sie es damals unter dem Gesetz waren, als Gott ihnen die Gebote über einen Propheten gab. Wenn sie dann gesehen hätten, was Jesus tat, dann hätten sie gesagt, dies ist der Messias, aber warum geschah dieses so? In der Zeit haben diejenigen, deren Namen in dem Lebensbuch des Lammes standen, wie seine Apostel und so weiter, sie haben es gesehen und erkannt. Warum nicht die anderen? Versteht ihr? Sie waren verblendet, sie konnten es nicht sehen und sie sehen es immer noch nicht. Und sie werden es so lange nicht sehen, bis es, Israel, der Verfasser, als eine Nation auf einmal geboren wird. Das Wort kann nicht versagen. Denke daran, das Wort kann nicht fehlgehen. Ganz gleich, wie viele Gefühlserlebnisse ihr auch habt und was immer stattfindet, das Wort kann nicht versagen. Es wird genau so geschehen, wie Gott es sagte. Seht ihr? Nun, wir erkennen, dass diese Dinge geschehen müssen. Und das war der Grund, warum sie Jesus nicht erkannten, obwohl er sich vollkommen als Prophet auswies. Selbst die kleine alte Samariterin, die dort an dem Brunnen stand, er war noch nie in Samaria gewesen. Er ging einfach dort hinauf und sagte, dass er diesen Weg nehmen müsse. Und so ging er dort hinauf und dort war dann diese kleine Frau. Und in ihrem Zustand war sie in einer besseren Verfassung, das Evangelium anzunehmen, als jene religiösen Priester und dergleichen von damals. Sie nahm es an, sicher. Nun, seht, angesichts all der Ablehnung gab dennoch einer der vornehmsten Männer von ihnen zu, dass sie wussten, dass er ein Lehrer war, dass er von Gott gesandt war. Noch nicht lange her sprach ich mit einem der feinsten Ärzte aus den Südstaaten in seinem Büro. Er ist ein sehr feiner Spezialist in Louisville, ein wirklich galanter Mann. Ich sagte ihm, Doktor, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Er sagte, in Ordnung. Ich sagte, mir ist Ihr Zeichen der Medizin aufgefallen, der Stab. Es ist eine Schlange, die um einen Stab gewickelt ist. Was bedeutet das? Er sagte, ich weiß es nicht. Ich sagte, es bedeutet Folgendes. Es war ein Symbol der göttlichen Heilung, als Moses damals in der Wüste die eherne Schlange aufrichtete. Und das war nur ein Symbol auf den wahren Christus hin. Nun, so hat heute die Medizin ein Symbol der göttlichen Heilung. Und obwohl viele es nicht glauben, aber wirklich gute Ärzte glauben es. Einige von ihnen glauben es nicht, obwohl ihr eigenes Emblem, das sie tragen, von der Kraft des allmächtigen Gottes Zeugnis ablegt, ob sie es glauben oder nicht. Das stimmt, auf dem Emblem der Medizin hängt eine eherne Schlange auf einem Stab. Nun, beachtet diese Juden, nun, die Schuppen der Blindheit waren auf den Augen dieser Menschen. Sie konnten nichts dafür, sie... Die Schuppen waren einfach da und Gott hatte ihnen dieses auferlegt und sie werden so lange da sein, bis zu der Zeit, in der der verheißene Prophet auftritt. Ihr könnt Missionare senden, ihr könnt machen, was ihr wollt. Israel wird sich nicht bekehren, bis diese Propheten auf der Bildfläche erscheinen. Und das wird nach der Entrückung der Gemeinde aus den Heiden sein. Genauso wenig konnte das Zeitalter des Ochsen den Ruf des Löwen empfangen, denn Gott hatte in seinem Wort gesagt, dass der Geist des Ochsen hinausgehen würde. Und in dem Zeitalter der Reformatoren ging der Mensch hinaus. Seht ihr, das war das Einzige, was sie empfangen konnte. Und hier, was Israel betrifft, sind sie blind. Das ist die ganze Sache dabei. Nun beachtet, aber die Zeit kommt, wenn die Sache der Heiden abgeschlossen sein wird. Es gab einen Baum, dessen Wurzel jüdisch war. Dieser Baum wurde abgeschnitten und die Heiden hineingepfropft. Es war der wilde Ölbaum und er bringt seine Früchte hervor. Römer 11, 24, der Verfasser. Wenn aber diese Heidenbraut abgeschnitten wird, ich spreche jetzt von diesem Brautbaum, und sie in die Gegenwart Gottes aufgenommen wird, dann wird Gott diese ungläubigen Heiden zur Seite schieben, diese törichte Jungfrau, und wird dann wieder Israel einpfropfen. Er hat verheißen, das zu tun. Und bis zu dieser Zeit müsst ihr einfach wissen, wenn du weißt, wo du entlang gehst, dann ist es in Ordnung. Wenn du es nicht weißt, dann stolperst du in der Dunkelheit. Nun, während diesem Zeitalter werden sich die Juden bekehren. Es ist wie bei den Gemeindezeitaltern. Unter der Kraft der gesalbten Verheißung werden sie Christus annehmen. Aber erst dann, nicht während die Zeit der Heiden noch läuft. Nun, wir können sehen, welche Art von Botschaft diese zwei Propheten von Offenbarung Kapitel 11 predigen werden. Ihr könnt klar und genau erkennen, was sie tun werden. Der Überrest oder die 144.000 Vorausbestimmten empfangen das Siegel Gottes. Lasst es uns gerade lesen. Nun hört genau zu. Ich möchte, dass ihr mit mir lest, wenn ihr könnt. Dann werde ich gleich noch einmal darauf Bezug nehmen. Das siebte Kapitel, es liegt zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel. Nach diesen Dingen, diesen Siegeln. Das sechste Siegel ist gelöst worden. Das ist die Trübsatzperiode. Versteht das jeder jetzt? Das sechste Siegel wurde also gelöst und die Trübsalzeit ist im Gange. Nach diesem gebt Acht, nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Vier Engel. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden hinzuzufügen, und sagt: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte, nicht die Braut, Knechte, nicht die Söhne, Knechte. Israel ist immer schon Gottes Knecht gewesen. Die Gemeinde sind Söhne, seht ihr, durch Geburt. Israel sind seine Knechte. Beachtet, an jeder Stelle wird immer zum Beispiel Abraham war sein Knecht. Wir sind keine Knechte, wir sind Kinder, Söhne und Töchter, unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Nun beachte, unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. Nun, ich möchte, dass ihr beim Lesen genau zuhört. 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Er benennt sie vollkommen. Nun, wenn hier zufällig ein Britisch-Israel-Forscher sitzt, dann hört, wie dieses entkräftigt wird. Seht ihr? Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte. Jetzt werden die Stämme genannt. Aus dem Stamm Ruben 12.000. Aus dem Stamm Gad 12.000. Beachtet die Stämme nun. Aus dem Stamm Asser 12.000. Aus dem Stamm Naphtali 12.000. Aus dem Stamm Manasse 12.000. Aus dem Stamm Simeon 12.000. Aus dem Stamm Levi 12.000. Aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nun, das sind 12 Stämme und 12.000 aus jedem Stamm. 12.000 mal 12 ist was? 144.000. Nun bemerkt, sie kamen alle aus den Stämmen Israels. Nun beachtet, nach diesem kommt jetzt eine andere Gruppe. Nun, die Braut ist schon heimgegangen, das wissen wir, aber beachtet jetzt diese Gruppe. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten, nun, er steht hier vor den Ältesten, so wie wir ihn durch all die Siegel gesehen haben. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, wer sind sie? Nun, Johannes, der ein Jude war, erkannte sein eigenes Volk. Er sah sie in der Stammesordnung, stimmt das? Er erkannte und benannte jeden einzelnen Stamm. Aber als er nun diese Gruppe hier sah, war er etwas verblüfft. Der Älteste wusste das. Und so sagte er: Wer sind diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind? Und woher kommen sie? Johannes antwortete jetzt: Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Johannes kannte sie nicht. Seht ihr alle Stämmen, Sprachen und Nationen? Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen. In anderen Worten, der großen Trübsal. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über, englisch gesprochen unter der Verfasser, ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und leiten zu der Wasserquelle des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Nun, wir kommen jetzt zu dem Siegel. Habt ihr bemerkt? Erst fingen wir mit Israel an und dann sehen wir die geläuterte Gemeinde. Nicht die Braut. Es ist die durch die Trübsal gereinigte Gemeinde, die hier erscheint. Es ist eine große Anzahl von wirklich aufrichtigen Herzen, die aus der großen Trübsal hervorkommen. Nicht die Brautgemeinde. Sie ist heimgegangen. Die Braut, es ist die Gemeinde. Nun, etwas später sehen wir, dass Jesus sagte, dass der Thron aufgestellt werden würde und wie sie im Gericht stehen würde, jeder Einzelne. Nun aber, bei diesen Menschen, diesen Juden, sehen wir, dass sie mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt waren. Stimmt das? Was ist das Siegel des lebendigen Gottes? Nun, ich möchte nicht die Gefühle von jemandem verletzen. Ich sage dies einfach nur, seht ihr, wisst ihr, dass ich bei den vielen Gelehrten, die darüber geschrieben habe, gelesen habe, dass diese im Blut gewaschene Gruppe hier tatsächlich die Braut sein soll? Habt ihr auch gewusst, dass viele Gelehrte auch behaupten, dass die 144 die Braut sein sollen? Etwas passt hier nicht zusammen, denn irgendetwas ist jetzt falsch. Bemerkt, unsere Adventistenbrüder sagen, dass das Siegel Gottes das Halten des Sabbattages ist. Ihr wisst das. Aber ich möchte nur eine einzige Schriftstelle sehen, die zeigt, dass das Halten des Sabbattages das Siegel Gottes sei. Seht, irgendjemand hat diese Idee herausgebracht, aber wenn ihr Epheser 4,30 lest, dann heißt es dort: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Jawohl, mein Herr. Wenn die mittlere Arbeit getan ist und ihr seid gekommen, Christus kommt dann, um sein Eigentum zu erlösen. Ihr seid versiegelt, nicht bis zur nächsten Erweckung. Wenn du einmal mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, ist es eine abgeschlossene Arbeit, dass Gott dich angenommen hat und es gibt kein Loskommen mehr davon. Du sagst: Ja, ich hatte es einmal und bin dann davon weggegangen. Nein, du hattest es nicht. Gott sagt, dass es bis zum Tag der Erlösung bestehen bleibt. Nun, du kannst ja mit ihm darüber streiten, aber es heißt: bis zum Tag eurer Erlösung. Beachtet, wie es damals einen Überrest gemäß der Auserwählung gab. So ist es bei diesen Juden hier jetzt auch. In den Tagen des ersten Dienstes Elias für die Juden gab es einen Überrest gemäß der Auserwählung, wo 7000 Gläubige durch die Hand Gottes zurückgehalten worden waren. Nun, es wird eine Zeit kommen, in der es auch einen Übrigbleibsel geben wird, nämlich 144.000 gemäß der Auserwählung. 144.000 werden zu jener Zeit die Botschaft glauben. Nun sagst du vielleicht, oh, einen Augenblick, Bruder, ich weiß nichts über diese Auserwählungsgeschichten. Ich habe es noch nie gelesen. In Ordnung, lass es uns sehen, ob es stimmt oder nicht. Lass uns zu Matthäus zurückgehen und sehen, ob wir dort nicht etwas darüber finden können. Ich glaube, dass ich hier richtig bin. Ich habe es hier zwar nicht aufgeschrieben, aber es kommt mir gerade in den Sinn. Lasst uns den 30. Vers nehmen, wo wir gestern Abend waren. Das 6. Siegel endet mit dem 30. Vers. Nun lasst uns das lesen und sehen, wo wir dann hinkommen. Im 31. Vers werden sie das Kommen des Menschensohnes in Herrlichkeit sehen. Nun der 31. Vers von Matthäus 24. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu dem anderen Ende. Die Auserwählten werden herauskommen, was ist es? Und dann kommt die Trübsalsperiode. Gott wird seine Auserwählten rufen und das sind die Juden während dieser Zeit, die Auserwählten. Die Bibel spricht davon, Paulus spricht davon. Gemäß der Auserwählung wird es 144.000 geben, nach Auswahl, die der Botschaft glauben werden, und zwar von buchstäblich Millionen, die dort sein werden. In den Tagen, in denen Elia weissagte, waren in Palästina Millionen, aber nur 7.000 wurden aus den Millionen herausgerettet. Nun, gemäß der Auserwählung, wo jetzt Millionen von Juden in ihr Heimatland versammelt sind, es ist eine Nation geworden. Es wird Millionen geben, aber nur 144.000 Auserwählte werden genommen werden. Sie werden die Botschaft hören. Genauso ist es bei der Heidengemeinde. Es gibt dort eine Braut und sie ist auserwählt. Und gemäß der Erwählung wird sie herausgerufen. Bemerkt, dieses alles ist ein vollkommener Typ auf die Gemeinde. Die auserwählten Gläubigen. Andere glauben nicht. Du kannst es ihnen direkt sagen. Du kannst einem Menschen eine Wahrheit sagen und es mit dem Wort beweisen und es bestätigen. Und dann heißt es, ich glaube es nicht. Verschwende keine Zeit mehr mit ihnen. Jesus sagte, es nicht zu tun. Er sagte, es ist, als ob man Perlen vor die Schweine wirft. Er sagte, lasst sie einfach alleine. Sie werden sich umdrehen und dich mit Füßen treten. Sie werden nur Spott mit dir treiben. Geh weg, lass sie stehen, wenn die Blinden den Blinden führen. Noch nicht lange her ging ich zu einem Mann, er kam vielmehr zu mir. Die ganze Zeit hatte er überall gegen göttliche Heilung argumentiert. Er kam her und sagte, ich glaube nicht an deine göttliche Heilung. Ich sagte, oh, ich denke, das würde auch zu nichts führen, denn ich habe auch keine. Aber die von Gott ist vollkommen. Er sagte, so etwas gibt es nicht. Ich sagte, du bist zu spät gekommen, um so etwas zu sagen, Freund. Dafür hast du zu lange gewartet. Vor ein paar Jahren hättest du vielleicht noch darüber diskutieren können, aber heute haben wir eine andere Zeit. Millionen bezeugen dieses. Du bist zu spät, Kamerad, um so etwas zu sagen. Er sagte, nun, ich glaube es nicht ganz gleich, was du auch tust. Ich sagte, das brauchst du bestimmt nicht. Du kannst es gar nicht. Er sagte, schlage mich doch mit Blindheit. Wenn du wie Paulus den Heiligen Geist hast, schlage mich mit Blindheit. Ich sagte, wie könnte ich das tun, wo du doch schon blind bist? Dein Vater hat dich der Wahrheit gegenüber blind gemacht. Du bist ja schon blind. Und er sagte, ich würde es nicht glauben, egal wie viel Beweise du anführen könntest oder was auch immer. Ich glaube es dennoch nicht. Ich sagte, gewiss nicht. Es ist auch nicht für den Ungläubigen. Es ist nur für die Gläubigen. Was war es? Seht, ihr könnt in diesem Fall sehen, dass keine Auserwählung vorhanden ist. Gebt euch nicht mehr mit ihnen ab. Jesus sagt es genauso. Er sagte, lasst sie in Ruhe. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden sie nicht beide in die Grube fallen. Aber als er zu einer kleinen Prostituierten kam, da fing es Feuer. Was war es? Ein auserwählter Same lag dort. Seht ihr? Sie hatte es sofort erkannt. Als er zu Petrus kam, lag dort auch ein auserwählter Same. Seht? Und solche sahen es. Alle, die der Vater mir gegeben hat, Vergangenheit, werden zu mir kommen. Sie werden kommen. Oh mein, das liebe ich. Ja, mein Herr, beachtet, die Gläubigen glauben es. Die Ungläubigen können es nicht glauben. Wenn also jemand über den Schlangensamen und diese Dinge diskutieren möchte und du versuchst es ihnen zu zeigen und sie wollen nicht darauf hören, dann gehe einfach weg. Lass sie stehen. Seht, Gott argumentiert nicht und seine Kinder auch nicht. Beachtet, Gottes 144.000 auserwählte Juden beugen sich nicht vor dem Denominationstum des Tieres, vor Standbildern oder sonst irgendetwas, obwohl ihre Nation zu dieser Zeit in einem Bund mit ihm steht. Israel ist einen Bund eingegangen, aber hier sind 144.000, die dieses nicht tun. Das sind die Auserwählten. Genauso ist es gerade jetzt mit der Heidengemeinde. Sie ist eine auserwählte Gruppe. Ihr könnt sie nicht in solch ein Zeug hineinziehen. Sie werden es nicht glauben. Nein, mein Herr. Wenn das Licht sie einmal getroffen hat, legt das die Sache gerade dann fest. Sie sehen, wie es geschieht, dann sehen sie, wie es in dieser Weise bestätigt und bewiesen ist. Dann schauen sie hier in die Bibel und sehen, dass das Wort damit übereinstimmt. Du brauchst dich nicht mehr um sie zu bemühen, denn sie glauben es sowieso. Das ist alles, obwohl sie es nicht erklären können, wissen sie dennoch, dass sie es bekommen haben. Wie ich auch immer sage, viele Dinge kann ich nicht erklären, aber ich weiß, dass sie trotzdem real sind. In Ordnung, in dieser Zeit zwischen dem 6. und dem 7. Siegel ruft er diese Menschen, von denen Jesus in Matthäus, dem 24. Kapitel und 31. Vers gesprochen hat, was wir gerade gelesen haben, heraus. Die Posaunen hier, es ist die Posaune der zwei Zeugen. Die Zeit der Gnade für die Juden, eine Posaune ertönt, ihr bemerkt, eine Posaune ertönt, er sagt, blase die Posaune, seht hier auf Vers 31, und er wird seine Engel aussenden, seht nicht einen, sondern zwei, mit starkem Posaunenschall. Was ist es? Wenn Gott sich bereit macht zu sprechen, ertönt eine Posaune. Das ist immer seine Stimme, die zum Kampf ruft, seht ihr? Gott spricht, diese Engel werden mit dem Schall der Posaune hervorkommen. Habt ihr beachtet, dass bei der Botschaft des letzten Engels auch die Posaune erschallt? Bei der Botschaft des ersten Engels erschallt eine Posaune, beim zweiten Engel ertönt eine Posaune, als er die Botschaft aussandte und so weiter. Beachtet, aber als die Siegel angekündigt wurden, waren sie alle in einer großen göttlichen Sache zusammengefasst, um eine Gruppe von Menschen herauszurufen. Es gab nur einen Posaunenschall und sieben Siegel wurden gebrochen. Beachtet, er sammelt seine auserwählten Juden von den vier Teilen der Himmel. Er erwähnte die sechs Siegel, wie wir gesehen haben, aber nicht das siebte. Nirgendwo hat er etwas über das siebte Siegel gesagt. Seht, der 32. Vers spricht dann gleich von einem Gleichnis über die Zeit des Herausrufens der auserwählten Juden. Nun beachtet dieses hier und er wird die Engel aussenden mit einer Posaune und die Auserwählten von den vier Ecken des Himmels einsammeln. Seht, er sagte hier nichts über das siebte Siegel. Er hat vom sechsten Siegel gesprochen, vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten. Aber bemerkt Matthäus 24, 32 bis 33, vor dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Als letztes stellten sie ihm die Frage, und was wird das Zeichen vom Ende der Welt sein? Wenn ihr diese Juden seht und wenn ihr diese anderen Dinge stattfinden seht, dann wisst ihr, was vor sich geht. Wenn ihr seht, wie diese Juden, er spricht zu den Juden. Nun beachtet, zu welcher Gruppe von Menschen spricht er? Zu Heiden, zu Juden. Juden, seht ihr? Er sagte, ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen und so weiter. Ihr seht, diese Juden dort drüben fangen an, ihre Knospen zu treiben. Israel beginnt in sein Land zurückzukehren. Wenn es dorthin zurückgekommen ist, ist die Gemeinde bereit, entrückt zu werden und es bleiben nur noch 3,5 Jahre bis zum Ende der alten Welt über. Sie geht in das Chaos hinein, aber für die neue Erde kommt das 1000-jährige Reich. Er sagte, nahe an der Tür. Nun, 1000 Jahre auf Erden sind bei Gott nur ein Tag. Und was würden 3,5 Jahre sein? Nur so und so viele Sekunden in der Zeit Gottes. Aus diesem Grunde sagte ihr, es ist an der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dass diese Generation nicht vergehen wird, anders übersetzt, nicht vernichtet, ausgelöscht werden wird. Dieses Volk wird nicht vernichtet werden, bis all dieses geschieht. Was? was wird nicht vernichtet werden. Sie haben versucht, die ganze Zeit die Juden von der Erde zu vertilgen, aber es ist ihnen nie gelungen. Aber beachtet, genau die Generation von Juden, die die Rückkehr nach Palästina erlebt, diese sollte auch sehen, wie diese Dinge geschehen. Und gerade in den letzten 2 Jahren sind sie vollständig zu einer Nation geworden, mit ihrem eigenen Geld und was auch immer. Dort ist sie. Nun, wo sind wir angekommen, Freunde? Die Siegel und alles ist dabei, sich zu öffnen. Wir sind gerade hier zwischen. Dort ist es. Seht ihr, wo wir uns befinden? Ich hoffe, dass ihr es erfasst. Ich habe keine Schulbildung. Ich weiß, worüber ich rede, aber vielleicht kann ich es nicht so erklären, dass es euch verständlich wird. Aber ich hoffe, dass Gott die Worte, die ohne Zusammenhang sind, in rechter Weise austeilt und euch wissen lässt, was es ist. Denn wir stehen jetzt vor der Tür. Wir sind in der Zeit angekommen. Nun beachtet, seht, er wendet sich direkt den Juden zu und sagt, was in der Endzeit stattfinden wird. Wir wissen das jetzt. Wir wissen und sind uns darüber bewusst, dass die Stämme verstreut sind. Sie sind es seit 2500 Jahren. Es wurde geweissagt, dass sie in die 4 Windrichtungen zerstreut würden. Habt ihr das gewusst? Wir wissen das. Wir brauchen das sicher nicht mehr aufzugreifen, denn ich habe hier etwas wirklich Wichtiges, was ich euch zeigen möchte, bevor ihr zu müde werdet und ich zu matt werde. Beachtet, wir wissen, dass jeder Stamm, das ist jetzt Stammeschronologie oder wie ihr es auch nennen mögt, Genealogie, die Stammesgliederung ist heute nicht mehr vorhanden. Sie sind überall zerstreut. Die Juden, die sich in Jerusalem zusammengefunden haben, wissen nicht einmal, zu welchem Stamm sie gehören. Sie haben weder Stammesbanner noch irgendetwas. Alles, was sie wissen, ist, dass sie Juden sind. Es wurde ihnen geweissagt, in dieser Weise über die Welt zerstreut zu sein. Nun, ihre Bücher sind vernichtet worden. Sie wissen nicht, ihr könnt fragen, von welchem Stamm bist du? Ich weiß es nicht. Welchen Stamm? Ich weiß es nicht. Der eine vom Stamm Benjamin, der andere von diesem, ein anderer von jenem. Sie wissen nicht, woher sie kommen. Ihre Bücher sind durch die Kriege vernichtet worden und seit 2500 Jahren. Das Einzige, was sie wissen, sie sind Juden. Das ist alles. Sie wissen, dass sie wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Bemerkt auch, wenn sie nicht wissen, von welchem Stamm sie kommen, aber Gott weiß es. Das liebe ich. Ihr wisst, dass er sogar sagte, jedes Haar auf eurem Haupt ist gezählt. Seht, er verliert nichts. Ich werde es am letzten Tage wieder auferwecken. Obwohl sie ihre Stammesbanner verloren haben und keiner mehr weiß, wer von wem abstammt, ob sie von Benjamin oder Ruben oder Issachar sind, aber trotzdem ruft Gott sie hier. Nun bemerkt, in Offenbarung 7 lesen wir, es sind 12.000 aus jedem Stamm. Aus der Gesamtheit werden 12.000 aus jedem Stamm auserwählt und hier wieder richtig in die Ordnung gebracht. Oh mein, wie sind sie? Sie sind in der Stammesordnung. Jetzt sind sie es noch nicht, aber sie werden es sein. Sie sind wieder in der Stammesordnung. Wer wird in Stammesordnung sein? Nicht die gewöhnlichen Juden, nein, sondern diejenigen, die auserwählt sind. Die 144.000 werden wieder in Stammesordnung aufgestellt. Oh mein. Wie gerne würde ich es euch zeigen. Wir werden in diese Sache nicht hineingehen, aber es ist genau das Gleiche, was die Gemeinde auch sein muss, nämlich richtig in der Ordnung. Nun, ich möchte, dass ihr jetzt richtig zuhört und mit mir einen Augenblick lest. Nun, hier ist etwas, was ihr vielleicht bei der Aufzählung der Stämme noch nicht bemerkt habt. Vor einer Weile sagte ich euch, Offenbarung 7 zu lesen. Lest mit mir und gebt dabei auf die Stämme Acht. In Offenbarung 7 fehlen Dan und Ephraim und werden nicht mit den anderen aufgezählt. Habt ihr das bemerkt? Dan und Ephraim sind hier nicht vorhanden. Josef und Levi wurden an ihre Stelle eingesetzt. Dan und Ephraim sind nicht da. Nein, mein Herr. Aber Josef und Levi wurden anstelle von Dan und Ephraim eingefügt. Warum? Der sich an alles erinnernde Gott denkt, an jede Verheißung seines Wortes. Oh, ich würde gern darüber predigen. Gott vergisst nichts, auch wenn es danach aussieht. Wie er auch Mose sagte, Israel war 400 Jahre lang dort unten gewesen, aber zu jeder Zeit mussten sie dort hochziehen. Er hatte Abraham gesagt, dass sein Same 400 Jahre lang in einem fremden Land verweilen würde, dann würde er sie mit mächtiger Hand herausbringen. Aber dann sagte er zu Mose, ich habe an meiner Verheißung gedacht und ich bin heruntergekommen, um das einzulösen, was ich versprochen habe. Nach 1. Mose 15, 13 plus 14 und 5. Mose 26, 8 und anderes. Gott vergisst nicht. Er vergisst weder seine Flüche, noch vergisst er seine Segnungen. Zu jeder Verheißung, die er gegeben hat, wird er stehen. Wenn ihr acht geht, hier ist es jetzt, warum sie fehlen. Ich möchte, dass ihr mit mir lest. Und 5. Mose, den 29. Vers, das 29. Kapitel aufschlagt. Es gibt einen Grund, warum diese Stämme fehlen. Alles hat einen Grund. Wir wollen das 29. Kapitel von 5. Mose aufsuchen. Nun, möge der Herr uns helfen, dass wir es jetzt verstehen können. Nun, wir wollen in 5. Mose, dem 29. Kapitel, beim 16. Vers beginnen. Nun hört, Mose spricht. Denn ihr wisst ja, wie wir im Lande Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Nation gezogen sind. Und ihr habt Scheusale gesehen und ihre Götzen von Holz und Stein und Silber und Gold, die bei ihnen sind. Jeder trug so ein kleines Etwas wie eine kleine Statue der heiligen Cäcilia. Ihr wisst schon, so etwas Ähnliches. Dass kein Mann oder Weib oder Geschlecht oder Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute von Jehova, unserem Gott, abwende, um hinzugehen, den Götter jener Nation zu dienen, dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Und es geschehe, wenn er die Worte dieses Eidschwures hört, dass er sich in seinem Herzen segne und spreche, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit, King James Version, Vorstellung der Übersetzer, meines Herzens wandle. Seht, die Leute sagen, er segnet sich selbst. Ihr wisst, sie schlagen heute ein kleines Kreuz oder so etwas dergleichen. Es ist die gleiche Sache, seht ihr? Ihr seht, es ist ein heidnischer Brauch, der von den Heiden kommt. Er segnet sich in seinem eigenen Herz selbst nach seiner eigenen Vorstellung, gemäß seinen eigenen Gedanken, damit zugrunde geht das Getränkte mit dem Durstigen. King James Version, um den Durst der Trunkenheit hinzuzufügen. Der Verfasser. Sie trinken einfach und sagen, das macht doch keinen Unterschied. Solange man zur Gemeinde geht, ist alles in Ordnung. Aber dann, nicht wird Jehova ihm vergeben wollen, sondern alsdann wird der Zorn Jehovas und sein Eifer rauchen wie derselbigen Mann. Und der ganze Fluch, der in diesem Buche geschrieben ist, nehmt kein Wort davon weg oder fügt keines dazu, seht ihr, wird auf ihm ruhen und Jehova wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Das ist, während er hier auf Erden ist, unter den Himmeln. Und Jehova wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück aussondern, nach all den Flüchen des Bundes, der in diesem Buch des Gesetzes geschrieben ist. Deshalb, wenn ein Mann einem Götzen dient oder ein Idol mit sich herumträgt oder sich selbst in eigener Vorstellung seiner Gedanken segnet und Götzen dient, so sagt Gott, Mann oder Frau, Familie oder Stamm, sein Name wird vollständig aus dem Volk ausgelöscht werden. Nun stimmt das wie wahr. Götzendienst hat in der Gemeinde vor Jahren das Gleiche bewirkt und tut es auch heute. Nun beachtet Folgendes. Seht, wie der Antichrist versuchte, eine Antibewegung zu starten. Wie viele wissen, dass der Teufel die Heiligen Gottes als Beispiel und Muster nimmt? Was ist Sünde? Es ist die richtige Sache verdreht. Was ist eine Lüge? Sie ist die Wahrheit falsch wiedergegeben. Was ist Ehebruch? Es ist ein rechtmäßiger Akt, falsch getan. Seht ihr? Nun habt ihr bemerkt, dass in den Gemeindezeitaltern versucht wurde, einen Namen auszulöschen. Das gleiche Tier, das den Bildnissen toter Menschen huldigt und so weiter, versuchte den Namen des Herrn Jesus Christus auszulöschen und stattdessen Titel wie Vater, Sohn und Heiliger Geist einzuführen. Es ist die gleiche Sache mit dem gleichen Fluch dahinter. Auch Dan und Ephraim haben genau das unter einem heuchlerischen König in Israel getan, einem Betrüger Jerobeam. Nun beachtet 1. Könige, das 12. Kapitel. Ich weiß, dass wir, für mich legt dieses eine Grundlage, auf die wir uns stützen können, wenn wir es sehen können. 1. Könige, ich möchte zum 12. Kapitel gehen, vom 25. bis 30. Vers. Und Jerobeam baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin. Und er zog von dannen aus und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, seht die Vorstellung seines Herzens. Nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Er fürchtete sich, seht ihr, dass die Menschen ihn verlassen würden. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Hause Jehovas zu Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber und er sprach zu dem Volke, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und diese Sache wurde zur Sünde. Und das Volk ging vor das eine hin bis nach Dan. Seht ihr? Ephraim zu Bethel und Dan. Er stellte Götzen auf und diese Leute gingen hinaus, um sie anzubeten. Und hier im Text sind wir schon beinahe im Zeitalter des tausendjährigen Reiches und Gott erinnert sich immer noch an jene Sünde. Sie sind noch nicht einmal aufgezählt worden. Amen. Glory. Genauso gewiss wird er sich an jedem gute Verheißung erinnern, erinnert er sich auch an jede böse. Aus diesem Grunde glaube ich, Freunde, ich habe immer versucht, bei diesem Wort zu bleiben, egal wie eigenartig es auch erscheint. Seht, damals dachten sie nicht über dieses nach. Sie haben damals darüber nicht nachgedacht. Sie dachten, nun, wir werden wohl damit durchkommen. Gut, aber hier sehen wir sie im hereinbrechenden Zeitalter des tausendjährigen Reiches, aber ihre Namen und Stämme sind unter ihnen ausgelöscht, weil sie dem Götzendienst huldigen, den Gott verflucht hatte. Sagte er nicht, dass er die Nikolaiten und jene Isebel hasste? Haltet euch davon fern, sagte er nicht, dass er die Töchter Isebels mit dem Tod töten würde, welches ewige Trennung von seiner Gegenwart ist? Vertraut nicht im Geringsten darauf, bleibt davon weg. So hat sich Gott also erinnert, beachtet. Aber habt ihr bemerkt, warum sie ausgelöscht werden sollten? Unter dem Himmel gab es kein unmittelbares Opfer, das ihm den Heiligen Geist geben konnte, damit er diese Dinge hätte sehen können. Aber er tat es sowieso in seinen eigenen, selbstsüchtigen Vorstellungen. Aber Hesekiel sah sie in seiner Vision im tausendjährigen Reich wieder in vollkommener Ordnung. Hesekiel, wenn ihr es lesen wollt, schreibt es nur so auf, dass ihr es später lesen könnt, um Zeit zu sparen. Hesekiel 48, 1 bis 7 und lest auch 23 bis 29. Hesekiel sieht jeden Stamm ganz genau in der Ordnung. Gut. Auch in Offenbarung 14 sieht Johannes sie wieder in Stammesordnung. Das stimmt. Jeder Stamm an seinem Platz. Was war geschehen? Ihr erinnert euch. Er hatte gesagt, dass sein Name unter den Himmeln aus den Stammesangelegenheiten ausgelöscht sein würde. Solange er unter dem Himmel wäre, würde es ihn nicht mehr geben. Und diese 144.000 sind hier unten noch in dieser Stammesaufteilung. Genau. Aber seht, dass sie verblendet werden mussten. Sie hatten nur das Opfer von Stieren und Böcken, seht ihr. Nun beachtet, er löscht sie unter den Himmeln aus, aber bei den Heiden in den Tagen des Heiligen Geistes, als dann jemand dagegen war, wurde sein Name vollständig aus dem Buch des Lebens herausgenommen und er würde keine Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Stimmt das? Das ist die Stellung, in der wir stehen. Israel war unter Ziegen, Schafen. Sie behielten einen Platz zurück. Solange sie hier auf Erden waren, fehlten ihre Stämme. Sie konnten nicht mit eingeschlossen werden. Nun, als er sie dort drüben rief, die 144.000, fehlten sie. Das stimmt. Sie waren nicht einmal darin aufgezählt. Und Josef und Levi wurde anstelle von Dan und Ephraim eingefügt. Nun, ihr könnt es hier sehen. Es ist hier direkt vor euch. Und wir sehen Gottes Verheißung, die Hunderte und Hunderte von Jahren zurückliegt. Nun, was geschah also? Sie wurden während der Zeit der furchtbaren Trübsalsperiode gereinigt. Wenn nun Gott jene Jungfrau reinigt, die zwar eine gute Frau war, aber einfach versäumt hatte, Öl in ihre Lampe zu füllen, und er reinigt sie durch die Verfolgung, so wird er es um der gleichen Sache willen auch mit diesen Stämmen tun. Er reinigt sie während der Zeit der Trübsalsperiode, denn es ist eine Reinigung, es ist ein Gericht. Aber ihr seht ihr, hier erscheinen nun 144.000, nachdem Israel gereinigt wurde. Und ebenso erscheint hier die törichte Jungfrau gereinigt und hat weiße Kleider an. Seht ihr, wie vollkommen und wie schön das ist. So war es auch bei Jakob in der Zeit der Drangsal. Seht ihr, Jakob in der Zeit der Drangsal, er hatte verkehrt gehandelt, aber er ging durch die Reinigungszeit, weil er seinem Bruder Esau Unrecht tat. Seht ihr, er betrog, um sein Erstgeburtsrecht zu erlangen. Aber er ging durch eine Reinigung, bevor sein Name von Jakob zu Israel geändert werden konnte, welches ein Typ auf die Ordnung Gottes am heutigen Tag ist. Nun, wir werden jetzt zum ersten Vers vom achten Kapitel kommen. Offenbarung 8,1. Ich weiß, dass ihr müde seid und ich versucht jetzt noch ein paar Minuten zuzuhören. Der Gott des Himmels möge uns helfen, ist mein Gebet. Wir müssen uns daran erinnern, dass das siebte Siegel das Ende von allen Dingen ist. Das stimmt. Die Dinge, die in dem siebenmal versiegelten Buch geschrieben stehen, die in dem Erlösungsplan von vor Grundlegung der Welt versiegelt waren. Jedes bisschen davon kommt zum Ende. Es ist das Ende. Es ist das Ende der sich abkämpfenden Welt. Es ist das Ende der sich abkämpfenden Natur. Es ist das Ende von allen. Darin ist das Ende der Posaunen, das Ende der Zornschalen, ist das Ende der Erde. Es ist sogar das Ende der Zeit. Die Zeit läuft aus, so sagt es die Bibel. Matthäus, das siebte Kapitel, ich meine Offenbarung, das zehnte Kapitel, Vers 1 bis 7. Die Zeit läuft aus. Der Engel sagte, die Zeit wird nicht mehr sein. Wenn, in den Tagen, wenn diese große Sache geschieht, alles läuft in dieser Zeit aus. Das Ende von, beim Ende von diesem siebten Siegel beachtet, es ist das Ende der Gemeindezeitalter. Es ist das Ende des siebten Siegels. Es ist das Ende der Posaunen. Es ist das Ende der Zornschalen. Und es beendet sogar die Einleitung in das tausendjährige Reich. Das ist auf dem siebten Siegel. Es ist so, als ob eine Rakete in die Luft geschossen würde. Dann explodiert diese Rakete, fliegt auseinander und explodiert dann wieder. Diese lässt 5 Sterne hervorschießen, eine davon explodiert und lässt wieder 5 Sterne hervorschießen. Und dann explodiert wieder einer von diesen Sternen und bringt 5 Sterne hervor. Seht ihr? Auf diese Weise verlöscht es. So ist dieses siebte Siegel. Es beendet einfach die Zeit für die Welt. Es beendet die Zeit für dieses, es beendet die Zeit für jenes, es beendet die Zeit für etwas anderes, es beendet die Zeit. Alles kommt einfach zum Ende in diesem siebten Siegel. Nun, wie wird er es tun? Das ist etwas, was wir nicht wissen, nicht wahr? Wir wissen es nicht, es ist die Zeit für all diese Dinge und für die Einleitung in das tausendjährige Reich. Beachtet, das Brechen von diesem Siegel war so gewaltig, dass sich der Himmel dadurch eine halbe Stunde lang in Schweigen hüllte. Nun ist das gewaltig, was ist es? Es war Stille in den Himmeln. Nichts wurde eine halbe Stunde lang bewegt. Nun, eine halbe Stunde mag vielleicht nicht lange sein, wenn ihr eine gute Zeit habt. Aber in der Spannung zwischen Tod und Leben erscheint es wie 1000 Jahre. Es war so gewaltig, dass Jesus es nie erwähnte und auch niemand von den anderen. Johannes durfte nicht einmal darüber schreiben. Nein, es wurde ihm verboten, hierüber zu schreiben. Seht, er schrieb es nicht, es war einfach Stille. Und die 24 Ältesten, die vor Gott standen und ihre Harfe spielten, hörten auf, Harfe zu spielen. Die Engel stellten ihr Singen im Himmel ein. Denkt nur, die heiligen Cherubim und Seraphime. Jesaja sah sie in dem Tempel mit 3 Flügelpaaren. Mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 ihre Füße und sie flogen dort Tag und Nacht vor Gott und sangen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Und wenn sie in den Tempel hineinkamen, bebten sogar die Pfosten des Tempels in ihrer Gegenwart. Auch diese heiligen Seraphim wurden still. Die Engel hörten auf zu singen. Ha! Sie flogen in der Gegenwart Gottes und sangen heilig, heilig, heilig. Dann wurden sie still. Keine singenden Engel mehr. Keine Lobpreisungen mehr. Kein Altardienst mehr, nichts mehr. Es war Stille, Schweigen, es war eine tödliche Stille im Himmel, eine halbe Stunde lang. All die Herrscharen des Himmels schwiegen während dieser halben Stunde, als dieses Geheimnis des siebten Siegels in dem Buch der Erlösung aufgebrochen wurde. Denkt daran, aber es ist gebrochen. Das Lamm bricht es. Wisst ihr das? Sie wurden durch dieses in Ehrfurcht versetzt, glaube ich. Sie wussten nichts darüber, aber da war es. Sie hielten einfach inne. Warum? Was war es? Nun, niemand von uns weiß es, aber ich werde euch meine Offenbarung darüber sagen. Nun, ich bin nicht geneigt, ein Fanatiker zu sein. Wenn ich es bin, dann bin ich mir darüber nicht bewusst, seht ihr. Ich gebe mich nicht so etwas wie gerissenen Unternehmungen und erfundenen Dingen hin. Ich habe einige Dinge gesagt, die vielleicht einigen Leuten fremd vorkommen, aber wenn Gott sich dahinter stellt und es bestätigt und sagt, dass es die Wahrheit ist, dann ist das Gottes Wort. Es mag vielleicht in dieser Weise seltsam erscheinen, seht ihr? Und nun, so sicher wie ich heute Abend hier auf der Plattform stehe, hatte ich die Offenbarung bekommen, die offenbarte, es ist in einer dreifachen Weise. Mit Gottes Hilfe werde ich zu euch über die eine Weise davon sprechen. Lasst uns zuerst dahin gehen, hier ist die Offenbarung, um mit dem zu beginnen, was, ich möchte euch sagen, was es ist. Was vor sich geht, sind diese sieben Donner, die er hörte und nicht aufschreiben durfte. Das Geheimnis liegt hinter diesen sieben aufeinanderfolgenden Donnern, die sich aufrollen. Bruder Branham klopft einige Male auf das Pult, der Verfasser. Nun, warum? Lasst es uns beweisen. Warum? Es ist das Geheimnis, von dem niemand etwas weiß. Johannes durfte nichts darüber schreiben, noch nicht einmal ein Symbol darüber. Warum? Deswegen, es gab keine Bewegung im Himmel, es hätte vielleicht das Geheimnis preisgegeben. Könnt ihr es jetzt sehen? Wenn es so gewaltig ist, muss es mit eingeschlossen werden, denn es muss geschehen. Aber wenn die sieben Donner, nun beachtet, als die sieben Engel hervorkamen, um ihre Posaunen zu blasen, gab es einen Donner. Als Israel versammelt wurde, gab es eine Posaune. Wenn die Zeit nicht mehr sein wird, die letzte Posaune, ein Donner. Aber hier sind sieben Donner direkt in einer Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die vollkommene Zahl. Sieben Donner ertönten in einer Reihe. Sie machten nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerade durch. Bruder Branham klopft siebenmal hintereinander auf das Pult der Verfasser. Die Himmel konnten das nicht aufschreiben. Die Himmel können nichts darüber wissen, nichts weiteres mehr, denn es geht nichts vor sich. Es war eine Zeit der Entspannung. Es war so gewaltig, dass es sogar vor den Engeln geheim gehalten wurde. Nun warum? Wenn Satan es zu fassen bekommen hätte, hätte er vielleicht großen Schaden angerichtet. Eine Sache gibt es, die er nicht weiß. Nun, er kann alles auslegen, was er möchte und jede Art von Gabe nachahmen. Ich hoffe, dass ihr lernt. Aber dieses kann er nicht wissen. Es steht nicht einmal in dem Wort geschrieben. Es ist ein totales Geheimnis. Die Engel, alles schwieg. Wenn sie auch nur eine Bewegung gemacht hätten, hätte es vielleicht etwas preisgegeben. So verstummten sie und hörten auf, Harfe zu spielen. Alles stoppte. Sieben. Gottes vollkommene Zahl, sieben, Bruder Branham klopft wieder siebenmal auf das Pult, direkt in einer Reihe. Sieben Donner äußerten zusammen etwas, als ob sie etwas buchstabieren wollten. Beachtet, zu der Zeit fing Johannes an zu schreiben, aber er sagte, schreibe es nicht. Jesus hat nie darüber gesprochen, Johannes konnte es nicht schreiben. Die Engel wussten nichts darüber. Was ist es? Es ist die Sache, von der Jesus sagte, dass sogar die Engel im Himmel nichts darüber wüssten. Seht ihr? Er selbst wusste es nicht. Er sagte, nur Gott würde es wissen. Aber er sagte uns, wenn wir anfangen zu sehen, dass diese Zeichen aufkommen würden, nun kommt ihr irgendwie dahinter. Gut, beachtet, wir beginnen zu sehen, wie diese Zeichen aufkommen. wenn Satan es zu fassen bekäme, wenn ihr möchtet, dass etwas geschehen soll, nun, ihr werdet jetzt meine Worte dazu hören. Wenn ich etwas plane, dann weiß ich etwas Besseres, als irgendjemanden davon zu erzählen. Nicht, dass jene Person etwas darüber weitersagen würde, aber Satan würde es dann hören. Seht ihr, dort in mein Herz kann er nicht kommen, solange Gott es durch den Heiligen Geist verschlossen hält. So ist es zwischen mir und Gott. Seht ihr, er weiß so lange nichts darüber, bis du es aussprichst. Dann hört er es. Ich sage den Menschen, dass ich eine bestimmte Sache vorhabe und beobachte dann den Teufel, wie er jedes Rad abschneidet, um mir zuvorzukommen. Aber wenn ich die Offenbarung von Gott empfange und einfach nichts darüber sage, dann ist es anders. Denk daran, Satan wird immer versuchen, die Sache nachzuahmen. Er wird versuchen, alles nachzuahmen, was die Gemeinde tut. Und er hat versucht, es zu tun. Wir haben es gesehen, wie es durch den Antichristen geschah. Aber dieses ist eine Sache, die er nicht nachahmen kann. Davon wird es keine Imitation geben. Seht, weil er es nicht weiß. Es gibt keine Möglichkeit für ihn, es zu wissen. Es ist der dritte Zug. Er weiß einfach nichts darüber. Er versteht es nicht. Es gibt ein Geheimnis, das darunter liegt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Seitdem ich dieses gesehen habe, kann ich für den Rest meines Lebens nicht mehr denken wie bisher. Nun, ich weiß nicht, was. Ich kenne die nächste Stufe, aber ich weiß nicht, wie ich das auslegen soll. Es wird nicht lange dauern. Ich habe es hier niedergeschrieben, als es geschah. Ihr könnt sehen, dass hier steht, Stopp, geh nicht weiter als bis hierhin. Ich habe keine Neigung, fanatisch zu sein. Ich sage einfach die Wahrheit. Aber erinnert ihr euch an den kleinen Schuh, den ich immer versucht habe zu erklären? Dass die Seele gleich neben der anderen Sache liegt und über das innere Bewusstsein und all diese Sache. Es hat nur eine Menge Nachahmungen verursacht, die anschließend auftraten. Ich erklärte, wie sie die Hand der Menschen halten sollten und auf die Vibration achten sollten. Und schon unterschied jemand anhand einer Vibration an der Hand. Aber erinnert ihr euch, als er mich dort hinaufnahm und sagte, dies ist der dritte Zug und niemand wird es wissen, erinnert ihr euch daran, Visionen versagen nie. Sie sind die vollkommene Wahrheit. Nun beachtet, erinnert ihr euch an die Vision von der Konstellation? Charlie, hier hast du es. Etwas geht vor sich. Ich habe euch gesagt, dass ihr in dieser Woche, es ist ganz um euch herum gewesen, aber ich frage mich, ob ihr es bemerkt habt. Erinnert ihr euch an die Konstellation in der Vision über die Engel, als ich hier von Arizona wegging? Erinnert ihr euch an die Predigt, welche Zeit ist es, Herren? Erinnert ihr euch daran? Beachtet, es gab nur einen gewaltigen Donnerschlag und 7 Engel erschienen. Stimmt das? Ein Donnerschlag und 7 Engel erschienen. Und ich sah, als das Lamm das erste Siegel öffnete und hörte eines der 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm und sieh. Beachtet, ein Donner, 7 Botschaften, die versiegelt waren und nicht geoffenbart werden konnten bis zu den letzten Tagen, bis zu diesem Zeitalter. Seht ihr, was ich meine? Nun, habt ihr den geheimnisvollen Teil dieser Woche bemerkt? Das war die Sache. Das ist es gewesen. Es war nicht ein menschliches Wesen, ein Mensch. Es waren die Engel des Herrn. Beachtet, von den 3 Zeugen sitzen hier 2, die mit mir waren. Als ich vor einer Woche, ein wenig mehr als eine Woche, dort hinten in den Bergen nahe Mexiko war. Ich war mit 2 Brüdern, die hier sitzen, und zupfte gerade Kletten von meinem Hosenbein, als eine Explosion erfolgte und es sah aus, als ob das ganze Gebirge erschüttert wurde. Nun, das stimmt. Ich habe es meinen Brüdern nicht gesagt, aber sie bemerkten eine Veränderung an mir und er sagte zu mir, nun sei bereit, gehe nach Osten. Hier ist die Auslegung dieser Vision. Seht ihr? Nun, um es euch wissen zu lassen, Bruder Thosman hat das Stück Wild nicht bekommen, nachdem er Ausschau hielt. Wir versuchten es für ihn zu bekommen, aber er sagte, als ein Zeichen für dich, heute Abend wirst du es nicht bekommen. Du selbst musst dich zu dieser Zeit weihen für die Begegnung mit diesen Engeln. Und dann fühlte ich, wie ich außerhalb von mir selbst war. Ihr erinnert euch, und ich war im Westen. Die Engel kamen in Richtung Osten. und als sie ankamen, wurde ich mit ihnen aufgenommen. Erinnert ihr euch daran? Sie kamen ostwärts. Bruder Fred ist hier heute Abend ein Zeuge und Bruder Norman. Als wir hinuntergingen, überredete ich den Mann, beinahe zu bleiben und sein Stück Wild zu jagen. Ist das richtig, Bruder Sossman? Ja, er steht gerade dort. Ich überredete, aber dennoch sagte er wird es nicht bekommen. Ich sagte nichts und ging weiter. Irgendetwas saß neben dem Zelt an dem Tag. Du erinnerst dich, Bruder Sossman. Sobald einige Dinge gesagt worden waren, stellte ich dich und Bruder Norman, wo ist Bruder Norman? Dort hinten. Stellte ich sie unter Eid, dass sie nichts von dem erwähnen würden, was vor sich ging. Das ist richtig. Habe ich mich nicht umgedreht und bin von dem Zelt weggegangen, etwa so. Stimmt das? Denn das war die Sache, genau das war es. Ich wusste, dass ich nichts sagen durfte, bis es geschehen war, damit die Menschen es verstehen würden. Und habt ihr auch bemerkt, dass ein Engel, ich sagte es dort, ein besonderer Engel war? Er schaute mehr auf mich als die anderen. Erinnert ihr euch daran, sie waren in einer Konstellation, drei auf jeder Seite und einer an der Spitze und derjenige, der mir am nächsten stand, wenn ich von links nach rechts zähle, würde dann der siebte Engel gewesen sein. Er strahlte heller und bedeutete mir mehr als die anderen. Ihr erinnert euch, dass ich sagte, dass seine Brust so herausstand und er in Richtung Osten flog. Erinnert ihr euch daran? Ich sagte, es nahm mich auf und hob mich empor. Könnt ihr euch daran erinnern? Hier ist es, der eine mit dem siebten Siegel. Die Sache, die mich mein ganzes Leben beschäftigt hat. Amen. Die anderen Siegel bedeuteten für mich natürlich auch viel, aber oh, ihr wisst nicht, was dieses für eine Bedeutung hatte. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich habe gebetet und zu Gott geschrien. Nach dieser Versammlung in Phoenix, jeder von den Menschen, die dort mit mir waren, weiß, dass ich in die Berge ging. Eines Morgens stand ich auf, ging in den Sabino Canyon, in die großen, rauen und hohen Berge. Ich ging dort hinauf und es gab einen kleinen Fußweg, der dort abzweigt. So kommst du zum Lemon Mountain. Es ist ein 30-Meilen-Marsch und es lagen ungefähr 9 Meter Schnee dort oben. So ging ich ganz früh vor Tagesanbruch auf den Berg, ging diesen kleinen Fußpfad entlang, rollte die Steine beiseite. Ich fühlte mich geleitet, dass ich so in die andere Richtung abbiegen sollte. Also bog ich ab und ging zu ein paar großen, zerklüfteten Felsen hoch. Oh, sie waren hunderte Fuß hoch. Ich kniete zwischen diesen Felsen nieder, legte diese Bibel und dieses Buch, dieses kleine Notizbuch nieder. Ich sagte, Herr, bedeutet dies, dass ich sterben werde? Ihr erinnert euch, ich sagte euch, dass ich dachte, es könnte meinen Tod bedeuten, denn irgendetwas explodierte so stark, dass es mich beinahe in Stücke riss. Ihr erinnert euch, wie viele haben es gehört? Sicher jeder von euch. Ich dachte also, dass es meinen Tod bedeuten könnte. Und in dem Raum sagte ich dann, was war es, Herr? Was bedeutet es? Bedeutet es, dass ich sterben werde? Wenn es so ist, dann ist es in Ordnung. Ich werde es meiner Familie nicht sagen. Lasst mich einfach weitergehen. Seht, wenn meine Arbeit beendet ist. Nun, was war es? Er sandte einen Zeugen zurück. Ihr erinnert euch, wie ich es sagte. Es war nicht das, was ich dachte. Es war eine Erweiterung meiner Arbeit. Oh, erfasst ihr es? Ich saß dort oben im Sabino Canyon und der himmlische Vater weiß es, dass alles so war, wie ihr auch die Erfüllung gesehen habt. Und jene Engel kamen direkt herunter und bestätigten jede Botschaft. So wisst ihr, ob es von Gott kommt oder nicht. Durch eine Vision wurde es vorausgesagt, ich konnte es euch nicht sagen, bis der Gottesdienst zu Ende war, denn es war mir nicht erlaubt. Ich saß also an jenem Morgen in Sabino Canyon, hatte meine Hände erhoben und der Wind hatte meinen alten schwarzen Hut heruntergeblasen. Ich stand dort mit erhobenen Händen und betete. Ich sagte, Herr Gott, was bedeutet dieses? Ich kann es nicht verstehen, Herr. Was soll ich tun? Wenn es die Zeit meines Heimgangs ist, dann lass mich hier hinaufgehen, wo man mich nicht mehr findet. Ich möchte, dass niemand um mich trauert, wenn ich gehe. Ich möchte, dass die Familie einfach denkt, dass ich einen Spaziergang gemacht habe und dann werden sie mich nicht mehr finden. Verbirg mich irgendwo. Wenn es Zeit ist, dass ich gehen soll, oh, dann lass mich einfach gehen. Vielleicht wird Josef eines Tages hier irgendwo meine Bibel finden. Dann soll er sie gebrauchen. Seht ihr? Wenn ich gehen soll, dann lass mich gehen, Herr. Ich hatte also meine Hände erhoben und ganz plötzlich traf etwas meine Hand. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. War ich eingeschlafen? Ich weiß es nicht. War ich in einem Trancezustand hineingekommen? Ich weiß es nicht. War es eine Vision? Ich kann es euch nicht sagen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es war genauso, wie es mit den Engeln war. Es traf meine Hand und ich sah, dass es ein Schwert war. Es hatte einen Perlenhandgriff, richtig schön. Und es hatte einen Handschutz darüber aus Gold und die Klinge sah etwa wie Chrom aus, wie Silber. Nur war sie richtig glänzend und sie war so rasiermesserscharf. Oh mein, ich dachte, ist das nicht der schönste Gegenstand? Es passte genau in meine Hand. Ich dachte, das ist unheimlich schön. Dann sagte ich, hey, ich habe mich doch immer vor diesen Dingern gefürchtet, vor einem Schwert. Und ich dachte, was werde ich wohl damit tun? Und genau da dröhnte eine Stimme herunter, die die Felsen erschütterte. Sie sagte, es ist das Schwert des Königs. Und dann kam ich wieder zu mir. Das Schwert des Königs, nun, wenn es geheißen hätte, das Schwert eines Königs. Aber es hieß, das Schwert des Königs. Und es gibt nur einen, der König ist, und das ist Gott. Und er hat ein Schwert, das ist sein Wort, durch welches ich lebe. So möge mir Gott helfen, während ich hier hinter seinem heiligen Pult stehe und dieses heilige Wort hier liegt. Es ist das Wort. Amen. Oh, an welchem Tage leben wir? Welch eine gewaltige Sache. Seht ihr, das Geheimnis, der dritte. Ich stand dort, als mich dieses verließ und etwas kam zu mir und sagte, fürchte dich nicht. Nun, ich hörte dabei keine Stimme. Es war so, als ob es in mir drinnen sprach. Ich sage euch einfach die Wahrheit, genau das, was passierte. Etwas traf mich und sagte, fürchte dich nicht. Dies ist der dritte Zug. Der dritte Zug, erinnert ihr euch? Er sagte, du hast so viele Nachahmer in diesem bekommen, was du versucht hast zu erklären. Und er sagte, versuche das überhaupt nicht. Erinnert ihr euch daran, wie viele erinnern sich an diese Vision? Oh, jedermann. Es ist überall auf Tonband. Es ist jetzt 6 oder 7 Jahre her. Er sagte, versuche das nicht zu erklären. Dieses ist der dritte Zug und darin werde ich dir begegnen. Stimmt das? Er sagte, versuche nicht. Mit einem kleinen Babyschuh stand ich da, als er mir sagte, nun mache deinen ersten Zug mit deiner Angel. Und wenn du das tust, wird der Fisch zum Köder schwimmen. Dann sagt er, dann beachte deinen zweiten Zug, denn dort werden immer noch kleine Fische sein. Aber der dritte Zug wird es bewirken. Und all die Prediger kamen um mich herum und sagten, Bruder Branham, wir wissen, dass du es tun kannst. Halleluja, Bruder Branham. Genau dort werde ich immer verwickelt mit einem Haufen von Predigern. Ich liebe die Menschen, aber immer möchten sie, dass du alles erklärst, dies und jenes. Ich sagte, nun, ich weiß nicht, ich verstehe schon etwas vom Fischen. Dann sagte ich, nun, als erstes müsst ihr, auf diese Weise muss es getan werden. Ihr seht hier all die Fische ringsherum. Ihr müsst den Köder ruckartig ziehen. Ja, das ist genau die Taktik beim Fischen. So sagte ich, zieht den Köder ruckweise. Nun seht ihr, als ich dann zum ersten Mal an dem Köder zog, kamen die Fische hinterher. Aber es waren nur kleine Fische. Das war genau die Weise, wie sie sie auch fingen. Dann sagte ich, dann setzt ihr. Dann zog ich den Fisch an Land und hatte nun einen Fisch. Aber er sah so aus, als ob er der Köder war, der nur mit einer Haut überzogen war. So klein war er. Da stand ich da und etwas sagte, ich sagte dir doch, dass du das nicht tun sollst. Da fing ich an zu weinen. Die ganze Angelschnur war um mich herum verwickelt und ich stand dort und weinte und hatte den Kopf gebeugt. Ich sagte, Gott, oh, vergib mir. Ich bin ein dummer Mensch, Herr. Vergib mir. Ich hatte diese Schnur und das, was ich in der Hand hatte, war ein kleiner Kinderschuh. Etwa so lang. Der Schnürsenkel war etwa so dick wie mein Finger, ungefähr ein halbes Zoll. Aber das Schnürsenkelloch war ungefähr so groß wie, es war wahrscheinlich kleiner als ein 1/16 von einem Zoll. Und ich versuchte nun, diesen kleinen Schuh mit dieser dicken Kordel zu verschnüren. Da kam eine Stimme und sagte, du kannst pfingstlichen Babys keine übernatürlichen Dinge lehren. Lasst sie allein. Und in diesem Moment nahm er mich auf. Er nahm mich nach oben und setzte mich weit oben, wo eine Versammlung im Gange war. Es sah wie ein Zelt oder so etwas wie eine Kathedrale aus. Und dann sah ich etwas wie einen kleinen Raum, einen kleinen Platz dort drüben an der Seite. Ich sah, wie das Licht zu jemandem über mir sprach. Es war das Licht, das ihr dort auf dem Bild seht. Es wirbelte so von mir weg, ging zu dem Zelt herüber und sagte, dort werde ich dir begegnen. Dieses wird der dritte Zug sein und du wirst niemanden darüber erzählen. Und im Sabino Canyon sagte er, dieses ist der dritte Zug. Drei große Dinge gibt es, die damit zusammenhängen. Eins hat sich heute oder richtiger gestern entfaltet. Das andere hat sich heute entfaltet. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht auslegen kann, weil sie in einer unbekannten Sprache ist. Aber ich stand direkt dort und schaute es geradewegs an. Dies ist der dritte Zug, der hervorkommt, der Heilige Geist Gottes. Oh mein, das ist der Grund, warum der ganze Himmel still war. Nun, ich sollte besser aufhören. Ich fühle mich jetzt ermahnt, nicht mehr darüber zu sagen. Seht ihr, so denkt daran, der Grund, warum das siebte Siegel nicht geöffnet wurde und warum er es nicht offenbarte, war, niemand sollte etwas darüber wissen. Bruder Branham klopft 6-mal auf das Pult, der Verfasser. Und ich möchte euch wissen lassen, bevor ich auch nur ein Wort darüber wusste, war jene Vision schon vor Jahren zu mir gekommen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und hier ist es. Genauso wie dieses andere. Es gleitet einfach direkt in das Wort hinein. Genau dort, wo es war. Gott kennt mein Herz. Ich habe nicht einmal an solche Dinge gedacht und hier war es. Es ist später, als wir denken. Oh mein, es zeigt, dass es von Gott kommt. Denn ihr seht, dass es genau in die Verheißungen Gottes hineinpasst. Von dem Ende der Botschaft. Bemerkt nun Folgendes. Die Botschaft vom Ende der Zeit, dieses Siegel. Er offenbarte alle 6 Siegel, aber es wird nichts über das 7. gesagt. Und wenn das Endzeitsiegel beginnt, wird es ein totales Geheimnis gemäß der Bibel sein. Bevor wir das wissen, denkt daran, Offenbarung 10, 1-7, 1-7, Kapitel 10, 1-7, am Ende der Botschaft des 7. Engels sollten alle Geheimnisse Gottes bekannt sein. Wir sind in der Endzeit, das Öffnen des 7. Siegels. Wie konnte ich am letzten Sonntag, heute vor einer Woche, davon wissen, als ich predigte, sei demütig, denk daran, dass Gott in kleinen Dingen wirkt. Es war mir nicht bewusst, worüber es in Wirklichkeit ging, aber nun sehe ich es. Es ist in solch einer bescheidenen Weise. Vielleicht denkt ihr, dass so etwas dem Vatikan geoffenbart werden müsste, aber es kommt wie Johannes der Täufer, es kommt wie die Geburt unseres Herrn in einem Stall. Gepriesen sei Gott, so helfe mir Gott. Die Stunde ist nahe gekommen, hier sind wir jetzt. Oh mein, seht ihr es jetzt? Die Wahrheit der Vision Gottes, die 7 Engel, die mich vom Westen hierhin brachten, sie kamen vom Westen und gingen nach Osten zurück. Sie brachten mich hierhin für diese Botschaft heute Abend. Oh mein! Nun, die Stimme jenes großen Donners und der Dienst, der hier gebracht wurde, ist geoffenbart und bewiesen worden, dass es von Gott war. Denkt nur daran, ich kannte diese Siegel nicht, aber sie sind in dieser Woche geoffenbart worden. Hat irgendjemand daran gedacht? An diese 7 Engel, dass diese Botschaft ist, die hervorkam, dass diese Engel mich deswegen zurückbrachten. Erinnert euch, der 7. Botschafter war, die 7 Botschafter waren, der mir bekannte, der 7. Engel bedeutet mir mehr als irgendein anderer. Nun seht, sie standen in dieser Weise. Wir möchten, dass ihr dieses gerade beachtet. Ich stand hier und beobachtete diesen anderen. Zuerst kam die Gruppe kleiner Vögel, deren Federn ganz zerschlagen waren. Erinnert ihr euch an sie? Sie flogen alle ostwärts. Die zweite Gruppe waren hellere, größere Vögel. Sie sahen wie Tauben aus, hatten spitz zulaufende Flügel. Auch sie flogen ostwärts. Es war der erste Zug und der zweite Zug. Das nächste waren dann Engel. Ich stand dort, als diese Explosion vorüber war und ich schaute in diese Richtung nach Westen und sie kamen an, nahmen mich in ihre Mitte auf Und dann trat ich direkt aus meinem Bewusstsein heraus und der eine von denen, die auf mich zukamen, war derjenige, der mich so seltsam anschaute. Er befand sich links von mir, als ich in die Konstellation eintrat. Wenn man von links nach rechts zählte, würde es der siebte Engel gewesen sein, der herankam. Nun erinnert euch an die sieben Botschafter. Könnt ihr euch an die Pyramide aus weißem Felsgestein in dem Traum von Junior Jackson erinnern, den ich euch ausgelegt habe? Beachtet an diesem Abend, als ich wegging. Es gab sechs Träume und alle wiesen auf dasselbe hin. Dann begann die Vision, die mich in den Westen schickte. Junior beobachtete, nun beachtet, seht, wie vollkommen es ist. Nun, ich hoffe und vertraue, dass ihr Menschen euch darüber bewusst seid, dass ich dies alles der Gnade Jesu Christi zuschreibe, der Autor von diesem allem ist. Der einzige Grund, ihr habt mich nie zuvor in eurem Leben so sprechen hören, aber diese Stunde naht heran, seht ihr? Beachtet, nun, um es jetzt für euch sicher zu machen und damit es festgenagelt ist, ich bin dabei, euch wieder zu verlassen. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich muss das Evangelium an anderen Orten predigen. Ihr werdet vielleicht sagen, von solch einem Fanatismus haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, ich kann niemanden anderen richten. Ich habe nur das vor Gott zu verantworten, was ich tue, für mich selbst. Aber habe ich euch jemals etwas in dem Namen des Herrn gesagt, das nicht richtig war? In all den Jahren, niemand kann das behaupten, denn immer habe ich es nur so gesagt, wie er es gesagt hat. Nun, lasst mich euch eben zeigen, dass dieses genau die Wahrheit ist und es beweisen. Nun erinnert euch, wenn es einen Geistlichen oder einen Propheten gibt, so werde ich, der Herr, zu ihm in Visionen sprechen und mich ihm durch Träume bekannt machen. Also durch Auslegen von Träumen. Josef, er konnte Träume auslegen und sprechen und Visionen sehen. Stimmt das? Nun beachtet dieses. Als diese Sache stattfand, stand Junior auf einem Feld, auf dem eine große Pyramide stand. Etwa so. Und etwas war auf den Feldsteinen geschrieben und ich war dabei, den Menschen dieses zu offenbaren. Stimmt das, Junior? Das geschah ungefähr ein Jahr vorher. Beachtet, was dann geschah. Ich nahm irgendeine Art Brechstange und brach etwas. An der Innenseite war weißer Felsstein, auf dem nichts geschrieben stand. Zu jener Zeit fing ich an, in den Westen zu gehen. Ich sagte allen, geht nicht nach Westen, bleibt hier und schaut auf dieses, bis ich zurückkehre. Dann ging ich in den Westen, wo dieser Donnerschlag erfolgte, kehrte in den Osten zurück mit der Auslegung des Heiligen Geistes über dieses ungeschriebene Wort. Nun, wenn das nicht vollkommen von Gott, dem Allmächtigen, ist, dann möchte ich gerne wissen, was es ist. Warum versuche ich dieses zu sagen, Freunde? Es ist, um zu zeigen, dass wir in der Endzeit sind. Nun, wenn die anderen Dinge vollkommen auf den Punkt mit dem Wort übereinstimmen, so stimmt dieses auch vollkommen mit dem Wort auf den Punkt überein. Hier sind wir nun. Wir sind am Ende angekommen, Freunde. Bald wird die Zeit ausgelaufen sein. Millionen werden ihr Leben verlieren. Millionen, die jetzt glauben, dass sie gerettet sind, werden als Futter für das Atomzeitalter gezählt werden. Wir leben in der letzten Stunde. Durch die Gnade des allmächtigen Gottes, durch seine Hilfe an sein Volk, damit sie vorwärts schauen mögen auf das baldige Erscheinen Christi. Wie lange noch, Bruder Branham? Vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 50, vielleicht in 100 Jahren, ich weiß es nicht. Vielleicht schon morgen früh oder sogar schon heute Abend, ich weiß es nicht. Und jeder, der sagt, dass er es wisse, ist falsch. Niemand weiß es, nur Gott weiß es. Nun beachtet, so helfe mir Gott, mit Gottes Hilfe sage ich die Wahrheit und diese Wahrheiten wurden mir durch den Heiligen Geist geistlich unterschieden und sie sind an ihrem Platz in der Bibel ausgewiesen worden. Nun, was nun dieses große Geheimnis ist, das unter diesem Siegel liegt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht ausmachen. Ich konnte nicht ausfindig machen, was gesagt wurde, aber ich weiß, dass es sieben Donner waren, die sich direkt nacheinander äußerten. Sie donnerten siebenmal einzeln und es entfaltete sich in etwas Weiteres, was ich sehen konnte. Als ich das sah, schaute ich nach der Auslegung aus, die dort herüberflog. Aber ich konnte es nicht ausfindig machen. Das ist genau richtig. Seht ihr? Die Stunde ist dafür noch nicht ganz gekommen, aber es bewegt sich in diesen Zyklus hinein. Seht ihr? Es kommt schon sehr nah. Das, was ihr tun sollt, ist euch daran zu erinnern, dass ich zu euch in dem Namen des Herrn gesprochen habe. Seid bereit, denn ihr wisst nicht, zu welcher Zeit etwas geschehen kann. Nun, wenn das auf Tonband kommt, was nun geschehen ist, wird es wahrscheinlich verursachen, dass mich Zehntausende meiner Freunde verlassen werden, denn sie werden sagen, dass nun Bruder Branham versucht, sich selbst einzubringen und sich selbst zu so etwas wie einem Diener oder einem Prophet vor Gott machen will. Lasst mich euch sagen, meine Brüder, das ist ein Irrtum. Ich sage euch nur, was ich gesehen habe und was mir gesagt worden ist. Und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wer was stattfinden wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese sieben Donner dieses Geheimnis enthalten, warum die Himmel still waren. Versteht das jeder? Es mag jetzt die Zeit sein, vielleicht ist die Stunde gekommen, in der diese große Person, die wir erwarten, auf der Bildfläche erscheint. Vielleicht hat dieser Dienst, mit dem ich versucht habe, die Menschen zum Wort zurückzuführen, ein Fundament gelegt. Und wenn es so ist, dann werde ich euch für immer verlassen. Es werden nicht zwei von uns zur selben Zeit hier sein. Wenn es so ist, dann wird er wachsen und ich werde abnehmen. Ich weiß es nicht, aber ich hatte das Vorrecht von Gott zu schauen und zu sehen, was es war, ebenso weit entfaltet. Nun, das ist die Wahrheit. Und ich bin sicher, dass ihr die Dinge bemerkt habt, die in dieser Woche geschehen sind. Ich bin sicher, dass ihr den kleinen Jungen von Collins bemerkt habt, der dort neulich Abend im Sterben lag und das kleine Mädchen mit Leukämie. Das Königreich Gottes ist dabei zu kommen und es kommt mehr aus dem Negativ in das Positiv, als wie es zuvor gewesen ist. Nun, das sollte den Menschen jetzt nicht den Weg abschneiden. Es geht von der Rechtfertigung zur Heiligung, zur Taufe des Heiligen Geistes und dann hierhin. Die ganze Zeit nähern wir uns Gott. Könnt ihr nicht sehen, ihr Methodistenprediger, wie eure Botschaft der Heiligung über dem war, was Luther predigte? Ihr Pfingstler, könnt ihr nicht sehen, dass eure Botschaft das überragt, was die Methodisten predigen? Wisst ihr, was ich meine? Oh, wir haben viele Dinge gehabt, die hervorgingen und das ist auch richtig. Aber wenn es jemanden gibt, der etwas fälschlicherweise verschmäht und die Menschen erzählen dann Lügen und nicht die Wahrheit, das hasse ich. Aber ich liebe die gründliche Wahrheit, ganz gleich, wie sehr es vielleicht in dieser oder jener Weise unterbricht. Wenn es die Wahrheit ist, wird Gott letztendlich auch zeigen, dass es die Wahrheit ist. Und wenn er das nicht bald eines Tages tut, dann war meine Vision nicht richtig. Nun, ihr seht, wohin mich das stellt. Wann wird es sein, Bruder Branham? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber eines Tages, wenn wir uns nicht mehr auf der Erde sehen, werden wir uns drüben an dem Gerichtsthron Christi begegnen. Und dann wirst du herausfinden, dass die Offenbarung dort in diesem Zimmer von Gott kam, wie auch alle übrigen. Der Grund, warum eines der Geheimnisse von diesem Siegel nicht geoffenbart wurde, es waren sieben Donner, die ihre Stimme ertönen ließen. Es ist vollkommen, weil niemand etwas darüber weiß. Es wurde noch nicht einmal aufgeschrieben. So sind wir in der Endzeit. Hier sind wir jetzt. Ich danke Gott für sein Wort. Ich danke ihm für Jesus Christus. Denn wenn er ihn nicht für die Versöhnung unserer Sünden gesandt hätte, wären wir alle in einem großen Misthaufen der Sünde und ohne Hoffnung. Aber durch seine Gnade reinigt sein Blut uns von allen Sünden. So wie der Tropfen Tinte in einem Eimer Chlorbleiche. Ihr werdet die Tinte niemals wiederfinden. Wenn wir unsere Sünden bekannt haben, sind sie in das Blut Jesu Christi getaucht. Sie werden niemals wieder gesehen. Gott vergisst sie. Sie sind sogar niemals getan worden. Solange jenes Opfer als Versöhnung für uns dort liegt, ist die Sache erledigt. Das ist es, seht ihr. Wir sind keine Sünder mehr, wir sind dann Christen durch die Gnade Gottes. Und denkt daran, in uns selbst wären wir wahrscheinlich genauso schlecht, wie wir immer waren. Aber seht, die Gnade Gottes ist uns erschienen und das macht uns zu dem, was wir heute sind. christliche Brüder und Schwestern. Dieses ist eine gewaltige Woche für mich gewesen. Ich bin müde, mein Kopf ist müde, denn es war das Beste, was ich tun konnte. Und etwas Seltsames ist jeden Tag vor sich gegangen. Erstaunlicherweise konnte ich sehen, nachdem ich in den Raum gegangen war und mich dort ein paar Minuten aufgehalten hatte, dass mich etwas vollständig umkehrte. Ich ging dort hinein, nahm die Notizen, nahm Bücher von Dr. Smith, Uriah Smith und den anderen Autoren und vertiefte mich in ihren Büchern. Ich sagte mir nun, hier ist das 6. Siegel, hier ist das 4. Siegel. Was sagt jetzt dieser Mann dazu? Er sagt, es bedeutet dieses oder jenes. Dann schaute ich nach, was ein anderer Mann sagte. Dieser sagte dann, dass es so und so sei. Es sah so aus, als ob es funktionierte einfach nicht richtig. Dann dachte ich, ja, was ist es denn, Herr? Ich ging eine Weile auf und ab, kniete nieder, betete, ging zurück und nahm die Bibel, setzte mich wieder, las, ging wieder auf und ab. Aber ganz plötzlich, als ich ruhig wurde, entfaltete es sich im Nu. Da ergriff ich ganz schnell zu einem Kugelschreiber und begann das niederzuschreiben, was ich sah oder was vor sich ging. So beobachtete ich es, bis ich es niedergeschrieben hatte. Den Rest des Tages benutzte ich dann, um der Sache nachzugehen und es zu verfolgen, um zu sehen, ob es durch die ganze Schrift hindurch verknüpft ist. Alles wurde geprüft, aber dann bekam ich dieses hier und dachte, nun, wie viele Menschen haben doch Visionen, wie viele haben Offenbarungen. Wenn es im Gegensatz zum Wort ist, dann lass es liegen. Das stimmt, lass es allein. Nun, ich habe dieses dann behutsam weiterverfolgt und hier und dort etwas notiert. Ich dachte, ja, die Zuhörerschaft wird dies gerne hören, weil es hier verknüpft ist und dort verknüpft ist. Nun, lasst uns doch sehen, was diese Schriftstelle noch sagt. Ja, genau hier ist es, seht ihr? So habe ich es durch die Bibel hindurch verfolgt und die Sache durch die Woche hindurch verknüpft. Dort ist es nun auf den Bändern. Ihr seid ganz herzlich eingeladen. Ich habe es nach meinem besten Wissen und in christlicher Gemeinschaft getan. Es ist die Gnade Gottes durch Jesus Christus für alle Menschen. Ich habe es in dieser Woche so gut gemacht, wie ich konnte. Ihr seid eine der feinsten Gruppen gewesen. Niemand hätte netter sein können. Ihr seid schon um 1 Uhr gekommen und habt bis 5 Uhr gewartet, als die Gemeinde öffneten und die Leute hereinließen. Ihr seid in der Kälte gestanden, seid im Schnee gestanden, alles habt ihr getan, seid an den Wänden gestanden, bis euch die Beine wehtaten. Ich habe die Männer gesehen, wie sie ihren Sitzplatz den Frauen gaben oder mit verschiedenen sich abgewechselt hatten. Ich dachte, Herr, oh, ist es nicht eine geheimnisvolle Woche gewesen? Die ganze Sache ist ungewöhnlich gewesen, wie die Menschen kamen. Ich habe sie an der Außenseite stehen sehen, an den Fenstern, in den Türen, an der Hinterseite, überall hörten sie zu. Und ich als Redner, ich bin weit davon entfernt, ein Redner zu sein. Ich habe noch genug Intelligenz, um zu wissen, dass ich kein Redner bin. Aber warum sitzen die Menschen da und hören zu? Was bringt sie dazu? Sie kommen nicht, um eine Person wie mich anzuhören, aber sie kommen, weil etwas in ihnen ist, was sie zieht. So wie meine Frau hier auf dem Podium stand und sang, als ich anfing. Sie kommen von Ost und West, sie kommen vom fernen Land, um mit dem König zu feiern, mit seinen Gästen zu speisen. Wie gesegnet sind diese Pilger. Sie sehen sein heiliges Antlitz, das mit göttlichem Licht strahlt, gesegnete Teilhaber seiner Gnade, wie Edelsteine in seiner Krone strahlen sie. Behaltet dieses immer in euren Gedanken. Ihr seid ein Edelstein in der Krone Jesu Christi. Paulus sagte der Gemeinde, ihr seid Juwelen, die Edelsteine seiner Krone. Wir möchten die Edelsteine der Krone Jesu Christi sein. Wir möchten niemals einen Menschen an diese Stelle setzen. Vergesst alles über mich. Ich bin euer Bruder, ein Sünder aus Gnaden errettet und nicht wert zu leben. Das ist genau die Wahrheit. Ich sage das nicht, um demütig zu sein. Es sind Tatsachen. Es gibt kein bisschen Gutes in mir. Aber die Gnade Gottes hat meinen armen, schwachen Augen hinter den Vorhang der Zeit blicken und mich die Dinge dort jenseits sehen lassen. Als ich ein kleiner Junge war, liebte ich die Menschen und wollte immer, dass jemand mich lieben und mit mir sprechen sollte. Aber niemand wollte es tun wegen des Namens, den unsere Familie hatte. Niemand wollte mit mir reden. Als ich mich dann Gott übergab, dachte ich, weil unsere Vorfahren Iren und alle katholisch waren, dass es das vielleicht sein würde. So ging ich zu ihnen, aber er war woanders. Ich ging zu der ersten Baptistengemeinde, aber er war woanders. Ich sagte, Herr, es muss doch einen Weg der Wahrheit geben. Und etwas sagte, es ist das Wort. An diesem Wort habe ich festgehalten. Schaut auf jede Vision überall. An dem Tag, als ich dort den Eckstein setzte und diesen Text dort hineinlegte. Ich schrieb das auf, was er mir an jenem Morgen in einer Vision zeigte. Predige das Wort, stehe bereit, zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Ich habe gesehen, wie diese zwei Bäume, bei denen ich stand, genau die Vision erfüllten. Siehe auch Predigt in den Riss treten vom 23.06.1963. Das stimmt, dort sind wir nun, es ist wahr. Nun, lasst mich euch noch einmal ermahnen, sagt nicht vielen Dank zu jemanden, wenn ihr denkt, dass vielleicht an einem Prediger oder dergleichen an sterblichen Menschen etwas Gutes sei. Denn es ist nicht so, ich kümmere mich nicht darum, wer es ist, aber es gibt nichts Gutes an einem Menschen, das stimmt. Wenn dort eine Anzahl Trompeten lägen und nun sollte eine von ihnen eine bestimmte Melodie blasen, dann ist es doch der Mensch, der es tut. Diese Trompeten sind völlig stumm. Aber der Bursche, der die Trompete blasen kann und weiß, wie er damit umgeht, der nimmt sich die Trompete. Die Trompete selbst hat nichts damit zu tun. Der Ton kommt von der Intelligenz, die dahinter steht. Das stimmt. So sind die Trompeten alle gleich, wie auch alle Menschen gleich sind und alle Christen gleich sind. Es gibt keine großen Menschen unter uns. Wir sind nicht große Männer oder Frauen. Wir sind alle Brüder und Schwestern und alle auf der gleichen Stufe. Wir sind nicht groß. Macht den einen nicht größer als den anderen, auf keinen Fall. Nein, mein Herr, wir sind alle nur menschliche Wesen. Versucht nicht, die Dinge auszulegen. Versucht nichts weiter zu tun, als einfach dem Herrn nahe zu leben und gebt Jesus Christus den Preis und die Ehre. Versteht das jetzt jeder? Amen. Lieb ihn von ganzem Herzen. Tut ihr das? Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und erkaufte meine Rettung an Golgathas Stamm. Hat es jeder durch und durch verstanden und glaubt es jeder? Erinnert ihr euch, als ich damit anfing? Wer hat unseren Verkündigungen geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Hat er euch seine Gnade geoffenbart, seine Güte? Amen. Denkt nur daran, ihn mit ganzem Herzen zu lieben. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. So der Herr will, werde ich um den 1. Juni hier wieder zurück sein. Wenn der Herr es mir aufs Herz legt, vielleicht im Frühsommer, wie Juni oder so, vielleicht im Frühherbst, wenn der Herr verzieht, würde ich gerne zurückkommen und noch einmal 7 Abende für die 7 letzten Posaunen ansetzen. Würde euch das gefallen? Werdet ihr für mich beten, dass Gott mir hilft? In Ordnung. Bis wir uns wieder begegnen, erinnert euch an dieses gute alte Lied. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und erkaufte meine Errettung an Golgathas Stamm. Nun möchte ich, dass ihr eure Häupter beugt. Ich möchte für euch beten. Bevor der Pastor euch entlässt, möchte ich für euch beten. Unser himmlischer Vater, mögen die Menschen verstehen, Herr, denn ich bin sicher, dass es einige nicht verstehen. Aber Vater, mögen sie das Ziel erkennen und mögen sie verstehen, Vater, dass es deine Gnade für sie ist, dass diese Dinge geoffenbart werden. Und ich möchte dir danken, Herr, für die Erkenntnis dieser Dinge, die du uns geoffenbart hast. Ich bete für jeden, der hier ist, für jeden, der die Versammlung besucht hat. Wenn es einige gibt, die nicht glauben, Herr, mögen sie Gläubige werden. Ich bete für alle, die die Botschaften auf Tonband hören werden. Und wenn die Bänder in die Häuser und Städten der Ungläubigen kommen, und ohne Zweifel wird dies so sein, die uneins damit sind, Vater, ich bete für jeden von ihnen, dass er, bevor er irgendwelche lästerlichen Worte dagegen ausspricht, sich zuerst niedersetzt und die Schrift, nach dem, was gesagt wurde, durchforscht und dir sagt, dass er wahrhaftig aufrichtig ist und wissen möchte, ob dies die Wahrheit ist oder nicht. Ich bete für sie, Vater, und ich bete für die, die an diesen Wänden oder draußen gestanden sind, die in ihren Autos gesessen sind, für die kleinen Kinder und für alle, die hier gewesen sind. Ich bete einfach für einen jeden, Herr. Ich bitte, dass meine Gebete erhört werden und dass du sie segnest. Als erstes, Herr, gib jedem ewiges Leben. Ich bitte, dass nicht einer von ihnen verloren gehe, nicht einer. Und nun, Vater, wir wissen nicht, wann dieses große Ereignis stattfinden wird, aber wenn wir sehen, wie diese Zeichen und schriftgemäßen Ereignisse in Erscheinung treten, dann erwärmt es unsere Herzen über alle Maßen. Ich bete, Vater Gott, dass du uns helfen mögest. Ich bitte, dass du unseren lieben Pastor Bruder Neville helfen mögest. Mach ihn, Herr, voller Gnade und voller Kraft und mit Verständnis, dass er die gelagerte Speise nehmen und die Lämmer Gottes ernähren kann. Herr, ich bitte, dass du Krankheit von uns fernhalten mögest. Mögest so sein, wenn jemand krank wird, dass er sich an das gegenwärtige und allgenügsame Blut des Herrn Jesus erinnert, das auf dem Altar liegt, um eine Versöhnung zu bewirken. Ich bitte, dass sie dann sofort geheilt werden. Ich bitte, dass du die Kraft Satans von ihnen fernhalten mögest, wenn er sie entmutigen möchte oder sie dazu bringen möchte, dass sie einen Kult machen. Halte einfach jede Macht des Feindes fern, Herr. Heilige uns für dein Wort, gewähre es, Herr. Dann bitte ich, Herr, dass du mir hilfst. Ich fange an, schwächer zu werden. Herr, ich weiß, dass ich nicht mehr allzu viele Tage habe und ich bitte, dass du mir hilfst. Lass mich wahrhaftig sein, Herr, und ehrlich und aufrichtig, damit ich die Botschaft so weit tragen kann, wie es für mich bestimmt ist. Und wenn die Zeit kommt, dass ich ablegen muss, wenn ich zu dem Fluss komme und die Wellen fangen an, hereinzubrechen, oh Gott, möge ich dann imstande sein, dieses alte Schwert jemanden anderem zu überreichen, der ehrlich damit sein wird, Herr, und die Wahrheit schultern wird. Gewähre es, Herr, aber bis dahin hilf mir stark und gesund und mutig zu sein. Hilf meiner Gemeinde, segne uns gemeinsam, Herr, wir gehören dir. Wir fühlen jetzt, dass dein Geist unter uns ist. Wir glauben, dass du unsere Gebete erhören wirst, denn wir übergeben uns dir mit deinem Wort für den Dienst, für den Rest unserer Tage auf dieser Erde. Im Namen von Gottes Sohn, Jesus Christus, unserem geliebten Heiland und zu seiner Ehre. Amen. Gott segne euch. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst. Und er kaufte meine Rettung an Golgathas Stamm. Das Tonband mit der Predigt Das siebte Siegel wurde in der vorliegenden Form von Bruder Branham zur damaligen Zeit nicht herausgegeben, sondern ab Paragraph W 86 durch folgende abschließende Bemerkung vom 25.03.1963 ersetzt. Erst ab April 1966 wurde die ursprüngliche Version vom Vorstand des Branham-Tabernakels freigegeben, der Herausgeber. Es wird gut sein, dass er, Satan, nichts darüber weiß, denn sonst würde er dieses nachahmen. Das sind seine Tricks, wie er die Dinge tut. Deshalb hat Gott es vor der ganzen Welt so verborgen, sogar vor dem Himmel, dass es keine Möglichkeit gibt, es zu verstehen, nur soweit Gott selbst es offenbaren wird. Nun, ich möchte, dass ihr heute Abend beachtet, dass es in dem sechsten Siegel einen dreifachen Zweck des sechsten Siegels gab. Es gab auch einen dreifachen Zweck bei den Pferdereitern. Und all diesen Dingen gab es einen dreifachen Zweck. Das bringt uns wieder zu einer 3 und zu einer 7. Seht, 7 Siegel, 7 Zornschalen und so weiter. Nun, in der 3 und in der 7 sehen wir Gottes Zahlen, wie er in seiner Mathematik sein Wort offenbart. Nun, ihr bemerkt bei den Reitern, dass 3 Pferde hinausgingen. Eines von ihnen war ein weißes, eins ein rotes, eins ein schwarzes und in dem vierten nun waren sie alle vermischt. Seht, ein dreifacher Zweck. Nun, Gott tat das Gleiche. Gott tat das Gleiche, als er seinen Löwen hinaussandte, der sein Wort war. Dann sehen wir, dass er den Ochsen während der Zeit der Trübsalsperiode aussandte, das Opfertier, alles, was die Menschen in dieser Trübsalsperiode tun konnten, war einfach zu arbeiten, Sklaven zu sein und sich selbst als Opfer anzubieten. Und dann finden wir heraus, dass in dem nächsten Zeitalter, welches das Zeitalter der Reformatoren war, Gott die Weisheit des Menschen hinaussandte. Das Lebewesen hatte ein menschenähnliches Haupt. Das war die Kraft, die mit den Reformatoren hervorkam. Nun habt ihr bemerkt, kein Wunder, dass die Menschen heutzutage immer noch in dem Übrigbleibsel von dem damaligen Zeitalter der Reformatoren leben, denn sie sehen die Dinge aus kirchlicher Sicht. Sie sehen sie in der Weise, wie ihre Seminare es gelehrt haben. Das war Gottes Weg zur damaligen Zeit, aber wir sind darüber hinaus. Nun, wir sind in dem Zeitalter des Adlers, der Offenbarung, die die ganze Sache offenbaren sollte. Nun vergleicht dieses mit Offenbarung, dem 10. Kapitel, Vers 1 bis 7. Und hier sehen wir in der Offenbarung, Offenbarung 10, 1 bis 7, dass in den Tagen, in denen die Botschaft des siebten Engels ertönt, alle Geheimnisse Gottes zum Abschluss kommen sollten. Nun finden wir heraus, dass auch das sechste Siegel, das nun geöffnet ist, einen dreifachen Zweck diente. Hier sind diese Zwecke. Als erstes sahen wir, dass die törichte Jungfrau zur Reinigung durch die Trübsalsperiode gehen musste. Sie musste von ihren Sünden des Unglaubens und weil sie die Botschaft verworfen hatte, gereinigt werden. Dies geschah mit ihr in der Trübsalsperiode. Wir sehen, wie sie hier in Offenbarung 7 enden, zwischen dem 6. und dem 7. Kapitel. Vermutlich ist das 8. Kapitel gemeint, der Übersetzer. Und dass sie gereinigt worden sind und ihnen ihre Kleider gegeben worden sind. Nun, sie ist nicht die Braut, sondern sie ist die Gemeinde. Es sind die reinen Menschen, die vielleicht keine Gelegenheit hatten, die Botschaft zu empfangen oder in irgendeiner Weise durch diese falschen Propheten verblendet wurden und dadurch keine Gelegenheit bekamen. Und doch sind sie wirklich aufrichtig in ihrem Herzen. Gott kennt ihr Herz und sie werden während dieser Zeit gereinigt. Ihr bemerkt noch eine andere Reinigungszeit, nämlich die für Israel, wenn es sich versammelt. Das ist der zweite Zweck. Gott reinigt Israel in der Trübsalsperiode. Aus den Millionen, die sich dort versammeln, werden 144.000 auserwählt und sie werden ebenso gereinigt. Gott reinigt sie. Beachtet, die ganze Erde soll gereinigt werden. Es wird sogar so kommen, dass der Mond, die Sterne und die gesamte Natur gereinigt werden. Seht ihr, was es ist? Die Erde erneuert sich selbst und wird gereinigt und wird auf das tausendjährige Reich vorbereitet. Das tausendjährige Reich naht heran und seht, alles, was irgendwelchen Schmutz an sich hat, soll während des sechsten Siegels gereinigt werden. Nun habt ihr bemerkt, dass in der Öffnung dieses siebten Siegels ebenso ein dreifaches Geheimnis liegt. Über das eine werde ich sprechen und habe ich auch schon gesprochen, dass es das Geheimnis der sieben Donner ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses Geheimnis entfalten. Es wird direkt bei dem Kommen Christi sein, denn Christus sagte, dass niemand wissen würde, wann er zurückkommen wird. Habt ihr darauf geachtet, als die Juden ihn dieses fragten? Ihr wisst, als wir die Schriftstellen hier in Matthäus 24 mit dem sechsten Siegel verglichen, wurde das siebte Siegel ausgelassen, denn seht, Christus sagte, nur Gott selbst weiß es, nicht einmal die Engel. Kein Wunder, dass es nicht einmal aufgeschrieben wurde. Seht ihr, sie schwiegen, nichts fand statt. Die Engel wissen es auch nicht. Niemand weiß, wann er kommt, aber es werden die sieben Stimmen dieser Donner sein, die die große Offenbarung zu jener Zeit offenbaren werden. So glaube ich für uns, die, wenn wir es auch nicht wissen, und es wird bis zu jener Zeit nicht bekannt sein, aber an jenem Tag wird es geoffenbart werden, nämlich zu der festgesetzten Stunde, in der es geoffenbart werden soll. So für uns gilt es, ehrfürchtig vor Gott zu sein, ihm zu dienen, alles zu tun, was wir nur können und ein gutes christliches Leben zu leben. Hier finden wir nun, dass das sechste Siegel für uns geöffnet worden ist. Wir können es sehen und wir wissen, dass das siebte Siegel für die Öffentlichkeit nicht gebrochen werden kann, bis jene Stunde gekommen ist. Nun, es hatte einen Grund, warum Gott diese sieben Stimmen donnern ließ, denn es musste kommen. Seht ihr? Wir können sehen, dass Christus, das Lamm, das Buch in seine Hand nahm und das siebte Siegel öffnete. Aber ihr seht, dass es ein verborgenes Geheimnis ist. Niemand kennt es, genauso wie er sagte, dass niemand sein Kommen wissen würde, so würde auch niemand etwas über dieses Sieben-Donner-Geheimnis wissen. So könnt ihr sehen, dass es miteinander verbunden ist. Soweit haben wir heute darüber Verständnis, denn alles andere ist entfaltet. Dieses jedoch ist nicht entfaltet. Aber als ich in meinem Zimmer saß, sah ich es bis zu diesen sieben Donnern hin entfaltet. Nun, das ist auch so weit, wie wir gehen können, bis dahin. Und nun vertraue ich, dass jeder von euch Gott dienen wird und das tun wird, was richtig ist, ihn das ganze Leben lang lieben und ihm dienen wird. Und Gott wird für den Rest Sorge tragen. Nun, wir haben es jetzt durch die Gnade Gottes vollständig, alle Geheimnisse der sechs Siegel, die versiegelt waren, und wir verstehen und wissen, dass das siebte Siegel der Öffentlichkeit nicht bekannt gemacht wird. Nun, sein Kommen zu der Stunde seines Kommens, wenn die Zerstörung der Erde, ihr wisst, in Matthäus 24 wurde er gefragt, was wird das Zeichen sein, dass das Ende der Welt gekommen ist? Als sie ihm diese Frage stellten, ging er darauf ein. Im 31. Vers sprach er davon, dass Israel als eine Nation versammelt wird. Matthäus 24, 31. Aber dann ging er zu Gleichnissen über. Seht ihr? Dann lest ihr, lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn ihr seht, dass seine Knospen treiben, dann wisst ihr, dass der Frühling nahe ist, und weiter, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist. Ihr könnt sehen, wie sich Israel in seinem eigenen Heimatland sammelt, aber ihr bemerkt, dass er die Offenbarung dieses siebten Siegels ausgelassen hat. Und hier, wo er das siebte Siegel öffnet, lässt er sie wieder aus. Seht ihr? So sehen wir, dass es ein vollständiges Geheimnis ist. Die Stunde ist noch nicht gekommen, dass dieses Geheimnis bekannt wird. Bis soweit sind wir also gekommen, und der Rest wird ungefähr zu der Zeit bekannt gemacht, in der Jesus wieder auf der Erde für seine Braut erscheint oder was auch immer zu jener Zeit stattfindet. Nun lasst uns bis zu dieser Zeit einfach alle beten, ein gutes, gerades christliches Leben führen und auf sein Kommen warten. Und nun sollte dieses Tonband in die Hände von irgendjemanden fallen, versucht nicht irgendeine Art von Ismus, Dogma der Übersetzer, daraus zu machen. Das Einzige, was ihr tun sollt, ist Gott weiterhin zu dienen. Dieses große Geheimnis ist so gewaltig, dass Gott es sogar Johannes nicht aufschreiben ließ. Es donnerte heraus, aber er verhieß, dass es geöffnet werden würde, aber bis zu dieser Zeit ist es nicht geöffnet. Nun, wir sind Gott dankbar für das, was er uns gezeigt hat. Ich habe nun 8 Tage lang dort in dem Raum gesessen, und die Botschaft, die ich nun gerade abgeschlossen habe, zu erklären, werden viele von euch verstehen. Ich habe euch versichert, dass während der ganzen Zeit etwas Geistliches vor sich gegangen ist. Ich war sicher, dass ihr es nicht bemerkt. Hier ist es, worum es ging. Es ist die absolute Bestätigung, dass diese Auslegung der Schrift von Gott gesandt ist. Noch bevor wir in diese Dinge hineingingen, noch bevor ich nach Westen ging, zeigte der Herr mir eines Tages ungefähr um 10 Uhr morgens eine Vision. Ich kam und erklärte euch hier, was ich gesehen hatte, wusste aber nicht, was es war. Es war eine Konstellation von 7 Engeln. Wir erinnern uns daran. Ihr könnt es auf dem Tonband mit dem Titel »Herren, ist dies die Zeit?« hören. Nun, das ist genau das, was ihr jetzt vor euch seht. Die 7 Engel, ich war im Westen, ihr erinnert euch an die ganz kleinen Botschafter, die nach Osten flogen. Die 2. Botschafter, die Tauben, etwas größere Vögel, flogen auch nach Osten. Und dann schaute ich, diese waren die ganze Zeit hindurch mit mir gewesen. Es war der 1. und 2. Zug. Nun, die 3. kamen aus dem Westen, rasten mit einer furchtbar hohen Geschwindigkeit heran, nahmen mich auf, so kam ich mit dem Geheimnis dieser 7 Siegel zum Osten zurück, wie es auch im Traum von Junior Jackson gezeigt wurde, den der Herr mich für ihn auslegen ließ. An der Innenseite dieser Pyramide war weißes Gestein, auf dem nichts geschrieben stand. Aus diesem Grunde musste ich in den Westen gehen, um mit der Botschaft dieser Engel Verbindung aufzunehmen und dann hierher zurückzukommen, um es der Gemeinde zu offenbaren. Ihr erinnert euch, dass ich sagte, das Nächste, was geschieht, wird hier in der Gemeinde sein. Genauso war es. Noch etwas anderes hat stattgefunden, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Wenn ihr das Tonband Herren ist dies die Zeit anhört, werdet ihr feststellen, dass ein Engel mir sehr auffiel. Die anderen schienen nur gewöhnlich zu sein, aber dieser Engel war sehr bemerkenswert. Er war in der Konstellation der Pyramide zu meiner Linken und ihr könnt euch erinnern, es war auch in der Pyramide, wo das geheimnisvolle weiße Felsgestein war, das nicht beschrieben war. Und die Engel nahmen mich in ihre eigene geformte Pyramide auf. Die Geheimnisse Gottes waren nur ihnen bekannt. Nun, sie waren die Botschafter, die gekommen waren, um diese Pyramide auszulegen oder diese Botschaft des Geheimnisses dieser sieben Siegel, die an der Innenseite der Pyramide liegt. Nun, der Engel war auf meiner linken Seite und würde der letzte oder der siebte Engel sein, wenn wir sie von links nach rechts zählen, denn er war links von mir und ich schaute zu ihm in Richtung Westen und er kam in Richtung Osten. Was heißen würde, dass es links von mir war, so das würde heißen, dass es die Botschaft des letzten Engels ist. Sehr beachtenswert. Ihr erinnert euch, dass ich sagte, dass er den Kopf so etwas erhoben hatte und wie er mit seinen großen scharfen Flügeln direkt auf mich zuflog. Nun, das ist dieses siebte Siegel. Es ist immer noch eine sehr bedeutsame Sache. Wir wissen bis jetzt nicht, was es ist, denn es ist noch nicht erlaubt, es zu brechen. Aber jeder von euch in der Versammlung hat bemerkt, dass, welch eine Versammlung ist es gewesen? Es schien, dass jeder mit Spannung auf der Stuhlkante saß. Die Menschen standen schon um 1 oder 2 Uhr hier herum, warteten, dass die Türen geöffnet würden, damit sie vorne sitzen könnten. Sie standen an den Wänden mit verkrampften Gliedern und alles Mögliche. Was ist es? Es war der Heilige Geist, der diese Botschafter herabsandte und sie haben es uns geoffenbart. Und beachtet doch, wie es mit dem Wort übereinstimmt. Ganz genau. Und um euch wissen zu lassen, dass dieses die Wahrheit ist, sagte er es vor 2 oder mehr Monaten voraus, bevor es überhaupt geschehen war. Als ich nach Westen ging, wusste ich es noch nicht, doch dann kam ich mit der Auslegung, wie er sie gegeben hat, hierher zurück. Nun erinnert euch, in der Vision, in der er mich aufnahm, sagte er mir überhaupt nichts. Ich war erschrocken und fürchtete, dass ich sterben würde, dass ich in einer Explosion getötet würde. Ihr seht, sie konnten es nicht tun. Die Auslegung kam genau dann, als ich sie brauchte. Das war in dem Raum. Und dann habe ich sie genauso herausgegeben, wie er sie mir gab. Nun, ihr seht, Freunde, die Visionen gehen nie fehl. Sie sind immer vollkommen, sie sind genau die Wahrheit. Nun, die Vision zusammen mit dem Wort, zusammen mit der Geschichte, zusammen mit den Gemeindezeitaltern, alles steht im Einklang miteinander. So kann ich wahrhaftig sagen, nach meinem besten Verständnis und gemäß dem Wort Gottes und der Vision und der Offenbarung, diese Auslegung ist, so spricht der Herr. Nun möge der Herr jeden einzelnen von euch ganz reichlich segnen, während wir nun stehen und dieses gute alte Lied der Gemeinde singen. Gott segne euch alle. Amen. Ich, Gott segne euch, liebe ihn. Ich lieb ihn mit meinem ganzen Herzen. Er liebte mich zuerst und er erkaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm.